wenn dir das Gesäß von Eddie Redmayne nicht gefällt.
Wenn die jetzt ungefähr 40 Chromosomen zu viel hätte, Nicolas Cage als Lois Lane in
Endstadium Demokratie.
Euphorisiert, ein bisschen besoffen, da steckt ja System hinter.
Seriously?
Nur das Bier. Das ist so Abganger.
Herzlichen Glückwunsch zur 74. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Und ich bin echt froh, wenn wir mit den 70ern durch sind. Die sprechen sich nämlich echt unangenehm. 74. Mit Lars Holscher.
Und Florian Primel.
Ich spare mir eine dieser üblichen live aus einer Fußgängerzone, in der wir Stimmen sammeln, in der wir Neumitglieder werben für die SPD, damit die gegen die Große Koalition stimmen können. Nein, die Gelegenheit habe ich irgendwie eben verpasst, obwohl ich es eigentlich machen wollte. Also, wir haben heute mal wieder nach relativ langer Zeit ein Beerly Recap. Das letzte war das mit Christian zusammen, noch im letzten Jahr. Und so sitzen wir, nachdem wir zweimal Fragen gemacht haben, jetzt wieder zusammen, um Bier zu trinken und so ein bisschen die Themen, die über die letzten Wochen und wohl auch Monate liegen geblieben sind, etwas zusammenzukehren, einmal kurz im Mund mit ein bisschen Gerstensaft zu vermischen und runterzuschlucken. Und ihr dürft dabei sein. Willst du uns direkt mal die ersten beiden Trinkkandidaten vorstellen, die wir hier am Start haben?
Ich würde gerne nur den ersten vorstellen.
Okay, mach das doch
und
mal.
Den zweiten in der zweiten Runde vorstellen. Mm. Das erste Bier, was wir hier haben, ist nämlich von Hopfmeister, ein Surfers Ale, ein Golden Pale Ale. Ein
Surfers Ale ist doch auch wieder so eine random Bezeichnung, oder?
Ja, sicherlich. Also hundertprozentig.
Hey, wir hatten hier noch diese Grafik von einem Surfer liegen, die der Illustrator mal gemacht hat. Mm. Hey, lass das mal Surfer Ale nennen.
Also da auf dem Logo surft auch ein Surfer
auf einer Hopfenwelle. Oh,
ja, genau.
So deep.
Ja, so deep, genau. Der Klappentext.
Jawohl doch.
Er besagt nämlich Folgendes. Ja, wo gibt's denn sowas? A Surfer und a borisches Ale? Dabei gibt's da Surfkultur schon lang nimmer. Nur das Bier. Das ist so Abganger. Ein American-Style Pale Ale nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Schmeckt am besten zu Sonne, Sand und Salz.
Ich sag mal so, das sollten wir jetzt nicht trinken. Also dann gibt es wohl kaum einen ungeeigneteren Ort und eine ungeeignetere Zeit, um dieses Bier zu trinken. Aber wir machen selbstverständlich trotzdem. Ich hätte jetzt echt langsam gerne wieder Sonne, muss ich sagen.
Oh yes. Ich bin es so langsam wirklich leid. Ich war letzte Woche noch im Skiurlaub.
Mhm.
Und ich muss sagen, das hat sich besser angefühlt als die letzten Monate hier. Denn da war wenigstens mal schönes Wetter. Da gab es Sonne. Man konnte draußen sitzen.
Mhm.
Also ganz fantastisch. Also im Gegensatz zu diesem Grau in Grau hier immer, monatelang mittlerweile schon, hat man da wenigstens mal Sonne gekriegt und hat auch echt merklich bessere Laune gehabt. Mhm. Auch einfach draußen mal rumgelaufen, Sonne, mega geil. Also wenn es denn nicht so schwer asozial hier wäre, dann wäre der Winter auch auszuhalten.
Also ich merke das auch langsam wirklich, dass mir das aufs Gemüt schlägt. Mhm. Ich bin eigentlich ein Wintertyp und brauche das nicht, dass es irgendwie permanent 30 Grad sind und ich hier schwitzend in der Sonne liege und mir das auf den Pelz scheinen lasse. Aber so langsam wird es wirklich ein bisschen unangenehm. Und darum habe ich auch schon begonnen, Sonne in Tablettenform zu mir zu nehmen. Denn ich habe hier noch Tabletten gefunden, die meine Frau vor Jahren mal verschrieben bekommen hat gegen Vitamin-K-Mangel. Und Vitamin K bildet sich ja, oder ist es Vitamin D? Ich vermute, es ist
Vitamin D.
Vitamin D bildet sich ja nur, wenn man von der Sonne beschienen wird. Mhm. Jedenfalls nehme ich das jetzt hochdosiert jeden Tag zu mir.
Ja.
In der Hoffnung, dass sich dadurch meine Laune oder mein Wohlbefinden oder möglicherweise auch beides einfach bessert.
Ja. Ja, ich bin auch.
Hab mir gedacht, 4 Jahre alte Tabletten, das kann nicht schlecht sein.
Nein, überhaupt nicht. Das ist genau das Richtige. Nee, ich bin auch eigentlich totaler Winterfan. Und ich finde auch die Zeit total schön, wenn man mal so ein bisschen im Dunkeln irgendwo rumliegt, die Wochenenden sich nicht so groß vollstopft mit irgendwelchen Outdoor-Aktivitäten. Einfach mal alles so ein bisschen langsamer und gemächlicher und ganz entspannt. Aber so langsam, wenn die Tage länger werden und das Wetter trotzdem scheiße bleibt, dann ist das irgendwie ein Zustand, der nicht unbedingt Spaß macht. Also jetzt, wenn es länger hell ist, dann
Es ist ja nie hell. Das ist eigentlich mein Hauptproblem.
Es ist nie so richtig hell, aber es ist immer, finde ich, zu hell, um so eine entspannte Atmosphäre den ganzen Tag lang aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist es länger hell und ich würde gerne mal wieder auch dann was draußen machen. Und es bietet sich jetzt eigentlich auch an, so im Februar, März, wenn jetzt der Frühling mal so kommt, dass man dann auch mal wieder rausgeht, ein bisschen spazieren geht, sich mal seine Nachbarschaft mal wieder genauer anschaut. Doch, da habe ich schon Lust zu.
Aber ich werde Gott mal antwittern.
Ja, das kann nicht mehr lange dauern. Ich bin da ganz zuversichtlich. Back to the beer. Genau, es gibt nämlich noch weitere Informationen bezüglich des Aromas. Das Aroma ist nämlich Grapefruit, Mandarine und Litchi.
Ich finde das ganz faszinierend, wie die Leute das immer hinkriegen, da diverse, auch spezifizierte Früchte reinzutun und es trotzdem nach dem deutschen Reinheitsgebot zu brauen. Da muss man doch quasi dann irgendwie das Fass, da muss doch in dem Fass vorher Litchi-Saft gewesen sein, oder? Mhm. In dem das dann gereift ist.
Ja. Ja. Auch, bist du denn Grapefruit-Fan? Grapefruit ist eine der
Früchte, eine schwierige Frucht,
die mir selten schmeckt.
Mhm.
Das ist irgendwie, finde ich, eine recht unangenehme Säure. Oder auch ein unangenehmer Geschmack.
Eher bitter.
Ja.
Eher bittere als Säure, ja.
Bittersauer, finde ich es irgendwie. Also ich finde es schwierig, das mit irgendetwas zu kombinieren, sag ich mal. Weil es irgendwie so sehr außer Konkurrenz steht.
Das Einzige, was da funktioniert, finde ich, ist eine Schorle von zu machen.
Ja.
Damit es weniger bitter und weniger sauer ist.
Dann gibt es hier noch Info zur Perlage. Spritzig, schöne Schaumkrone.
Oh, das kommt dir nicht entgegen.
Nee. Körper, vollmundig und süffig. Das kommt mir wiederum entgegen. Es ist
süffig. Das schreiben sie aber halt auch einfach alle auf jedes Bier drauf. Ich glaube, wir haben noch kein Bier getrunken, was leermundig und was ist das Gegenteil von süffig? Siehst du, wenn man, normalerweise ist ja das ein relativ starker Indikator für Bullshit-Aussagen, wenn das genaue Gegenteil überhaupt keinen Sinn mehr macht. Hm. Und da gibt es noch nicht mal ein Gegenteil von. Darum halte ich das für Bullshit, auf irgendwas süffig drauf zu schreiben.
Mhm.
Süffig heißt ja nur, geht gut runter.
Ja, genau.
Also wäre das Gegenteil von süffig, erzeugt Erbrechen.
Weil süffig bedeutet für mich eigentlich, dass da wenig Kohlensäure drin ist.
Aber süffig ist zum Beispiel auch was, was einen Wein qualifiziert.
Ja?
Ja.
Okay.
Und auch da gilt, geht halt gut runter.
Also meiner Meinung nach geht alles ohne Kohlensäure gut runter.
Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie dieses Bier bei dir runtergehen wird. Und meine Kehle ist auch echt so ein bisschen
trocken.
Sehr trocken, ja.
Gut, dann sei froh, dass es nämlich nur 3 von 10 Bitterkeits-Hopfen-Symbolen hat. Dann würde ich sagen.
Genau, den Öffner habe ich dir eben schon gegeben. Das Einschenkmikrofon haben wir gerade schon off the record perfekt eingestellt. Das haben wir nämlich auch ganz innovativ jetzt mal nicht per Mikrofonschwenkarm, sondern, sehr schön, sondern einfach mal auf einen Mikrofonständer am Boden gestellt. Truly magical. So. Lars schenkt ein und es ist eine wahre Freude, ihm dabei zuzuschauen. Gut, ich hätte das Mikrofon noch ein bisschen weiter in seine Richtung stellen können, dann hätte er jetzt deutlich weniger Schmerzen und Verrenkungen damit gehabt. Aber wir sind hier ja nicht zum Spaß.
So.
Jawohl. Prost!
Ach. So, Prost. Ah, ein tolles Geräusch. So, mal gucken, was die Grapefruit sagt. Nicht vorhanden.
Ich wollte es gerade sagen, also es riecht irgendwie fruchtig.
Ja.
Und es riecht auch irgendwie wie ein Ale, aber beides ist nicht besonders intensiv.
Es riecht vor allen Dingen nach Litchi. Also Litchi ist tatsächlich der einzige Geruch dieser Früchte, den ich da zumindest
dir einbilden kannst.
Genau, den ich mir zumindest einbilden kann. Vielleicht riecht auch jedes andere Bier nach Litchi. Wer weiß das schon, aber doch. Litchi riecht.
Also es riecht, als könnte es nicht so schlecht sein. Es ist ein relativ trübes Bier, sieht recht kohlensäurig aus. Und die Farbe ist etwas dunkler als ein gewöhnliches Pilz, würde ich sagen. Es ist etwas güldener, orangefarbener als ein normales Pilz. Jetzt aber nicht so auf einem dunklen Niveau wie so ein klassisches Indian Pale Ale. Ich bin gespannt, das sieht gut aus, ich hab Bock.
Mittelstrahl, Morgenurin, so. Ach, weißt du. Kann man
das
machen.
Das ist sehr lecker.
Ja.
Das gefällt mir ganz fabelhaft. Also ja, wirklich.
Es hat durchaus einen bitteren Nachgeschmack, ist aber fruchtig. Aber auch nicht zu fruchtig. Es schmeckt nach wie vor nach Bier.
Mhm.
Finde ich, ist eins der erfreulichsten Biere, die wir jemals im Bier die Recap getrunken
haben. Da bin ich absolut bei dir. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das gekostet hat. Ich bekomme noch Geld von dir. aber wenn das jetzt nicht signifikant teurer als das Maisel & Friends, was ja mein neues Standardbier oder mein altes neues Standardbier gewesen ist, dann könnte es das ersetzen, weil das ist nicht so derbe auf die Fresse.
Und es ist
wie auch, so ein Indian Pale Ale.
Es ist auch nicht so kohlensäurehaltig, will ich mal eben gesagt haben, was für mich ja das entscheidende Kriterium ist.
Also spritzig ist das definitiv nicht, auch wenn sie es da drauf geschrieben haben. Also das kann man wirklich gut trinken. Also wenn einem, das ist tatsächlich so ein Bier, wo ich mir auch vorstellen könnte, da 3-4 am Abend von zu trinken.
Ja.
Wenn ich denn möchte. Mhm. Halt, wenn mir ein Pilz oder sowas zu langweilig ist, dann würde ich das trinken. Also wenn das jetzt nicht wieder 3 € die Flasche kostet, wovon auszugehen ist.
Wie das bei allen Craft-Bieren eigentlich so ist.
Ich glaube auch, dass die ganzen großen Brauereien einfach Unternehmen gegründet haben, denen so einen Craft-Bier-Anstrich gegeben haben und jetzt einfach ihren Ausschuss, den sie sonst haben, für das 6-fache des normalen Preises verkaufen. Es kann nicht so viel Craft-Bier in vernünftigen Mengen zu regelmäßigen Zeitpunkten immer wieder im Laden geben, wenn die wirklich zu Hause bei jemandem in der Badewanne gemacht würden.
Nein, nein, das mit Sicherheit nicht.
Aber wir sind uns dessen bewusst, Krombacher, das habt ihr ganz toll gemacht.
Ja, was sagt denn die Bewertung auf unserer großartigen Bierskala?
Ich würde diesem Bier eine 8 geben.
Ja, bin ich absolut mit einverstanden.
Mit, also wir werden jetzt noch mal gucken, wie 8 sich das
mit
so...
mit Sternchen.
Genau, wenn sich, na vielleicht mit Tendenz zu 8,5, wenn sich das jetzt so nach diesem Glas noch weiterhin gut entwickelt und dann man nicht irgendwie so ein Pappmaul davon bekommt oder einen unangenehmen Nachgeschmack. Das wollte ich übrigens auch noch erwähnen. Also das Verhältnis von Geschmack und Nachgeschmack ist sehr angenehm, finde ich.
Ja.
Also es schmeckt genauso, wie es im Nachgeschmack ist.
Ja.
Truly fucking magical Surfer's Ale ist ein geiles Ding.
Ja, der neue heiße Scheiß an Deutschlands Bierhimmel. also die Kohlensäure, die ja durchaus vorhanden ist, wenn gleich auch sehr wenig, finde ich auch perfekt eigentlich. Also auch perfekt für das Bier und für den Geschmack.
Da hat jemand vieles richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Apropos vieles richtig gemacht, wir haben da noch, bevor wir so in medias res in Sachen Recap des Bierly Recaps gehen, noch ein bisschen Hausmeisterei am Start. Zuallererst möchten wir uns bei unserem 4. Hörer Bob bedanken. Denn der hat mal wieder auf der Seite kommentiert und uns ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, was wir denn für geile Macker wären.
Das tut's also, so gut.
Das wissen wir selbstverständlich und das ist ja auch eine Tatsache, an der man nicht vorbei kann. Aber es ist tatsächlich schön, das auch noch mal zu lesen.
Ja.
Was mir da aufgefallen ist, ist, dass der Bob ja auch auf irgendeine Art und Weise auf Bühnen unterwegs ist, mit anderen Worten sich auch irgendwie in der Öffentlichkeit exponiert. Und vielleicht sollte man da mal was tun. Wir haben ja klassischerweise im Bierly Recap immer irgendwann mal eine Pause, weil wir beide Bier holen oder Bier wegbringen oder sowas müssen.
Ja.
Vielleicht könnte man da den Bob mal einspielen. Lieber Bob, wenn du das hörst, dann lass uns doch mal vielleicht eine Info da, ob das für dich in Ordnung wäre, wenn wir irgendeins deiner Stücke einfach mal in unserer Pause einspielen würden. Ich würde mich freuen, du freust dich bestimmt auch, oder? Also, lass es uns wissen.
Ja.
Und Thema Nummer 2, das ist ein bisschen peinlich, aber auch schön, denn der gute...
Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.
Genau, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Der gute Ulf hat uns nämlich tatsächlich eine E-Mail geschrieben an die hier viel zu selten genannte Adresse fragen@florianpriemel.de, hat allerdings den kleinen Fehler gemacht, da einen Anhang dran zu tun, weshalb diese E-Mail jetzt gute 8 Wochen im Spam vor sich hingereift ist. Aber wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen. Wir bedanken uns wirklich ganz herzlich dafür und sind sichtlich beglückt darüber und hoffentlich auch hörbar darüber beglückt, dass
Was
wir tatsächlich von
Woche.
Menschen gehört werden. Und wir werden selbstverständlich, lieber Ulf, diese Fragen auch noch beantworten. In der nächsten Sendung, in der es um Fragen geht, bist du ganz dick dabei.
Ja, Also Feedback finden wir immer toll. Mhm. Und ich denke, es ist auch eigentlich für die Hörer schön, wenn sie eine Möglichkeit haben, hier quasi aktiv in die Sendung einzugreifen und man irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, wenn auch eher so walkie-talkie-mäßig in einen Dialog tritt, finde ich das eigentlich ganz spannend und freue mich immer total drüber, wenn jemand irgendwie bei Facebook kommentiert oder auch mal eine Mail schreibt.
Total.
Das macht immer Spaß und gibt auch noch, vor allem nochmal Motivation so für die nächsten Sendungen und so. Das ist immer total geil. Also ich freue mich, meldet euch weiterhin bei uns.
Genau, wenn das weiter so gut läuft mit dem Feedback, dann sind wir frohen Mutes, vielleicht sogar bis zur Mitte des Jahres schon die 100. Sendung feiern zu können.
Oh ja.
Denn wir sind dann hart motiviert.
Ja, wir sind heiß.
Und geben absolut alles. Wo wir demnächst auch alles werden geben müssen, du hast es vielleicht nicht mehr im Kopf, ist aber in 2 Wochen bei Steven Wilson. Das heißt, wir werden wieder eine kleine Konzertreise unternehmen.
Tatsächlich.
Ich wusste genau, ja, dass das so kommt.
Also das hat mich jetzt wirklich kalt erwischt. Also, an was für einem Tag war das?
An einem Dienstag.
Angenehm.
Sichtlich unangenehm, aber kann man halt nichts machen, ne?
Irgendwas ist ja immer.
Genau. Wir werden also wieder mal an einem Wochentag nach Hamburg und irgendwie zurückdüdeln, um den guten Steven Wilson sehen zu können. Und wir werden euch dann davon erzählen. Und wovon wir euch in dieser Sendung auch erzählen werden, sind die ganzen anderen Konzertreisen, die wir unternommen haben und von denen wir noch nicht geredet haben.
Mhm.
Wir haben das ja mehrfach angekündigt und auch eine Sendung zu diesem Thema gemacht, die dann allerdings wieder für zu beschissen befunden, um sie als reguläre Sendung rauszuhauen. Irgendwie waren wir beide nicht so richtig auf der Höhe, weshalb diese Sendung, die Sendungsinception zur Pause der jetzigen Sendung sein wird. Und wer jetzt noch als Hörer mit am Start ist, dem können wir auch nicht mehr helfen.
Das ist ja auch alles nicht so einfach.
Nee, aber ich habe das doch alles ganz korrekt wiedergegeben,
ja,
oder?
Ja, aber auch diese Konzertreisen, das ist ja auch, es ist ja immer schon, gerade wenn man vor Ort aufnimmt, immer schon recht biergeschwängert, sag ich mal. Wenn man rauskommt, man ist euphorisiert, ein bisschen besoffen und dann geradeaus in ein Mikro zu sprechen, ist nicht das Einfachste. Wir tasten uns so langsam an die Materie mit betrunken Podcast dran, sind aber noch lange nicht am Zenit angekommen.
Genau, da geht noch einiges.
Ja. Und auch hier üben wir ja fleißig.
Richtig. Wir haben ja tatsächlich das versucht, genauso wie du es gerade beschrieben hast, zu machen, als wir bei The Hirsch Effect waren und haben da auch gute 6 Minuten irgendwas aufgenommen. Das allerdings ist sowas von unhörbar, dass es noch nicht mal als Sendungsinception in die Sendungsinception kommen wird.
Nein. Das habe ich aber schon gedacht, als wir aufgenommen haben. Denn ich habe, glaube ich, nur 2 Bier getrunken.
Ich hingegen 20.
Ja.
Zumindest klingt es so.
Ja, genau. Und du konntest praktisch gar nicht mehr sprechen. Aber ja, du, vielleicht irgendwann in 10 Jahren als zur 1000. Sendung lässt man mal so die ersten 2 Minuten laufen.
Genau. Dann, wenn ich daran denke, regelmäßig Backups zu machen, dann wird es so kommen. Und wenn wir uns daran erinnern.
Backup? Machst du denn eigentlich Backups?
Also, ich mache Backup, aber unregelmäßig. Also quasi nicht.
Also Backup wohin denn?
Auf eine externe Festplatte.
Okay.
Ich habe unter meinem Schreibtisch so eine externe 4-Terabyte-Platte stehen. Und da nehme ich dann, ich würde sagen, ich schaffe das so alle 2 Wochen. Dann nehme ich dann so alle 2 Wochen mal die relevanten Ordner, also was so Podcast, was Musik und was Gestaltung und so betrifft, und schmeiß das dann da drauf.
Mhm. Backup ist auch ein Thema, was mich ja mittlerweile auch schon seit Jahren begleitet und auch irgendwas, wo ich immer noch keine so richtig zufriedenstellende Lösung gefunden habe. Bei mir ist es so, also bei mir geht es jetzt auch speziell um Fotos, habe ich bei mir zu Hause einen kleinen Server stehen. Das ist sowohl mein Backup-Volumen als auch mein Arbeitsvolumen für Fotos. Oder da laufen irgendwie 16 Terabyte im RAID-Verbund, das heißt irgendwie 8 sind nutzbar. Und die werden gleichzeitig noch einmal bei mir im Haus auf eine externe Festplatte gesichert. Und ich habe noch mal eine Festplatte, die wiederum bei meinen Eltern zu Hause liegt, die ich dann einmal immer austausche. Also die beiden externen Festplatten werden halt regelmäßig getauscht, sodass halt auch immer eine Kopie außer Haus liegt. Und die fertigen Fotos, die ich dann abgebe, werden zusätzlich auch nochmal in der Cloud gesichert. Und das ist
schon relativ elaboriert.
Das ist relativ elaboriert, aber auch aufwendig. Und ich bin halt immer so, muss das eigentlich sein oder reicht nicht auch die Cloud? Aber was ist, wenn die Cloud jetzt, wenn der jetzt auf einmal zumacht oder oder gehackt wird oder was weiß denn ich. Also irgendwie so ganz auf die Cloud vertrauen möchte ich auch nicht, aber das mit den Festplatten ist auch irgendwie total unkomfortabel. Aber was ist, wenn mir die Bude abbrennt oder das. Ich weiß nicht. Also wenn da irgendjemand eine richtig geile Idee zu hat, dann habe ich auf jeden Fall ein offenes Ohr dafür.
Ja, stimmt. Gerade wenn man da beruflich von abhängt, dann muss man sich natürlich da noch mal, ich sag mal, den einen oder anderen Gedanken mehr zu machen.
Ja, ist schon.
Ach, schrecklich.
Ja, also deswegen bin ich auch so paranoid, weil ich begleite ja nun mal Paare durch den wichtigsten Tag ihres Lebens und mache halt die Fotos und ich mache mir gar nicht vorstellen, was denn passieren würde, wenn die Bilder auf einmal weg wären. Ich wüsste gar nicht, was ich dann sagen will.
Du, Kerstin, Malte, ihr müsst nochmal heiraten.
Ja.
Scheiße.
Ja, also das ist unvorstellbar. Mhm. Also das in dieser Situation möchte ich wirklich niemals stecken. Darum meine vielleicht etwas krankhafte Backup-Variante. Aber da möchte ich wirklich 1000%ig sicher sein. Ja. Gut, aber zurück zum Tagesgeschäft.
Zurück zum Tagesgeschäft, genau. Klassischerweise würde an dieser Stelle ja im Tagesgeschäft oder im Verlauf dieses Podcasts der persönliche Blog gehören, in dem wir aber schon irgendwie drinstecken, ne?
So ein bisschen schon, ja.
Und ich habe auch gar nicht so richtig viel zu erzählen. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen so über unsere Gebrechen gesprochen. Mhm. Ja. Ich muss immer noch etwas gerade sitzen, aber es geht inzwischen. Also das macht sich alles. Und wenn, wie gesagt, ein bisschen Sonne wieder am Start ist, ich glaube, dann wird sich mein Wohlbefinden auch allgemein schlagartig steigern. Das wird ganz super.
Mhm. Eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, der irgendwie so ein bisschen Rückenprobleme hat, ist zum einen, Leute, gönnt euch ab und zu mal eine Massage. Das kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man sagt, oh, das ist teuer und eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und das, bringst das denn wirklich oder ist das nicht nur Entspannung? Nee, wenn man, sag ich mal, das richtig machen lässt, dann ist das keine Entspannung. Mhm. Und das hilft einem vor allem auch. Also man merkt das wirklich so den ersten Tag danach oder vielleicht auch erst den zweiten, dass der Rücken wesentlich entspannter ist, man irgendwie wieder so ein bisschen fluffiger durch den Alltag kommt. Und zum anderen finde ich es auch ganz schön, auf dem Rücken zu schlafen. Das ist eine der großen Entdeckungen, die ich machen konnte. Ich bin nämlich sonst passionierter Bauchschläfer.
Oh, das ist ja quasi das Katastrophalste, was man so haben kann, ne?
Oder auf der Seite, sag ich mal.
Ja, ich bin Seitenschläfer und ich bekomme das einfach nicht hin, auf dem Rücken zu schlafen. Also ich schaffe das an guten Tagen wirklich auf dem Rücken einzuschlafen, wache dann aber irgendwann nachts auf und liege komplett verkrüppelt, Arme an Stellen, wo sie nicht hingehören, Beine unter anderen Beinen und irgendwie den Rücken halb durchgebogen, dann wieder auf der Seite.
Also bei mir hat das tatsächlich ganz gut geklappt. Ich habe mir mein Kissen genommen und habe das quasi so ein bisschen um meinen Kopf aufgebaut, dass ich quasi das so ein bisschen wie eine Nackenrolle hatte. Mhm. Und das hat, glaube ich, dabei geholfen, dass ich nachts nicht so den Drang hatte, mich zu drehen. Also ich bin dann auch morgens sehr oft, sag ich mal, in 80% der Fälle auch auf dem Rücken wieder aufgewacht.
Wow.
Und das ist was, das hat mein Leben verändert. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe wesentlich weniger Rückenschmerzen. Also auf dem Bauch schlafen ist ja, wie du schon sagtest, eigentlich das Schlechteste, was du für deinen Rücken so machen kannst. Dein Kopf liegt immer irgendwie abgeknickt zur Seite und irgendwie dein Kreuz ist irgendwie durchgedrückt und das ist alles irgendwie megamäßig unsexy für den Rücken. Dass ich das echt nur sagen kann, probier das mal auf dem Rücken zu schlafen, 100%ig Lebensqualität plus.
Bing, 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 Lebensqualität plus. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn wir über so gesundheitliche Themen reden, weil ich dann echt immer das Gefühl habe, wir könnten auch den Apotheken-Umschau-Podcast machen.
Aber das sind ja die Probleme des kleinen Mannes. Wir sind ja jetzt nicht alt, aber wir sind beide berufstätig und auch sitztätig.
Mhm.
Und das sind, glaube ich, die Probleme, die die allermeisten Leute haben. Von daher finde ich das wichtig, dass wenn jemand eine gute Erkenntnis hat, die sich bewährt hat, dass man das auch mal kundtut.
Macht es dir eigentlich Angst, schon so kaputt zu sein in dem Alter, in dem du bist, wenn du mal antizipierst, wie das wohl in weiteren 25 und in noch weiteren 25 Jahren aussehen mag? Spoiler, das wird nicht besser.
Naja, was heißt denn kaputt? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das nichts ist, was ich nicht wieder reparieren könnte. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht defekt, sag ich mal. sodass ich da noch guter Dinge bin, dass wenn ich jetzt, ich mache jetzt verhältnismäßig regelmäßig Sport und bewege mich, sodass ich denke, dass das eigentlich besser werden müsste. Also der Abwärtstrend müsste gestoppt sein, eine Aufwärtskurve sollte zu erkennen sein. Zumindest vom Körpergefühl her geht's mir besser als noch vor einem halben Jahr.
Also ich muss sagen, dass dieser Winter, dieser lange dunkle Winter, in dem ich echt wenig Lust hatte, irgendwas zu tun, mich ganz, ganz weit nach hinten geworfen hat.
Ah, wenn der Frühling kommt, dann kommt die Motivation.
Es wäre gut, wenn es in diesem Sommer wieder sowas wie Pokémon Go geben würde. Es kommt ja jetzt ein Pokémon Go-artiges Harry Potter-Universum-Spiel. Ja,
auch von Niantic
für mobile Geräte,
oder so, ne?
Genau. Ah, ich habe da schon ein bisschen Lust, mich da drin zu verlieren und vielleicht dann doch wieder ein bisschen an körperlicher Leistungsfähigkeit aufzubauen.
Mm, denn das kommt ja genau richtig zu deiner Harry Potter-Obsession.
Absolut perfekt, wirklich. Ja,
wobei, als hätten sie es gewusst.
Wobei meine Harry Potter-Obsession hat ja jetzt quasi auch erstmal ein Ende gefunden, damit, dass ich ja einfach durch bin. Und wenig begeistert von den fantastischen Tierwesen gewesen
bin. Das wollte ich gerade fragen, ob du das gesehen hast. Und gelesen oder gehört?
Gesehen. Uns wurde von verschiedenen Leuten nahegelegt, das als große Neuankömmlinge im Harry Potter Fan-Universum doch auch mal anzuschauen. Es wurde mehrfach gelobt und ganz im Ernst, ich habe nicht den Hauch eines Verständnisses dafür, wie man diesen Film für irgendwas loben kann. Also der ist jetzt nicht komplett scheiße, aber
jetzt auch nicht so gut
ist auch
wie der Rest.
Keine insgesamt sehr erfreuliche Erfahrung. Und vor allem auch kein Film, der für mich im Harry Potter-Universum spielen müsste, weil er diesem Universum halt nichts hinzufügt. Das ist einfach eine Geschichte, die zufällig auch in dieser Welt, in der sie zaubern können, spielt.
Mhm.
Und mit Figuren, die mir zumindest jetzt in diesem ersten Film noch überhaupt gar nicht ans Herz gewachsen sind.
Das kann ja durchaus aber noch passieren.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Also Eddie Redmayne war ja super, als er Stephen Hawking gespielt hat. Aber jetzt spielt er Stephen Hawking, der zaubern kann, das nicht so geil.
Aber ich muss sagen, Eddie Redmayne ist einer der Schauspieler, da komme ich irgendwie einfach nie ran. Weiß ich nicht, ich finde, der hat irgendwie eine Ausstrahlung, die mich irgendwie, ich will nicht sagen, abstößt, aber die
das ist ja widerwärtig.
Nee, also ich weiß nicht, irgendwie kaufe ich ihm das nicht so ab, irgendwie. Keine Ahnung wieso, aber jeden Film, den ich jetzt bisher irgendwie gesehen habe, das waren alles irgendwie gute Rollen, das waren gute Filme, aber irgendwie.
Was hast du denn gesehen?
Ich habe den Film gesehen, wo er die Transe spielt, wollte ich gerade sagen.
The Danish Girl?
Genau. War auch ein super Film, war auch eigentlich gut gespielt von ihm, aber hat mich irgendwie nicht gekriegt. Weiß ich nicht, ob mir sein Gesicht nicht gefällt. Also ich kann überhaupt nicht sagen, was mir an ihm nicht gefällt. Aber irgendetwas gefällt mir nicht an ihm.
Wir könnten jetzt so eine goldene Überleitung bauen. Ahnst du, worauf das hinausläuft?
Dann bau die Brücke. Ich habe alles gegeben, um sie zu bauen. Jetzt also, geh rüber.
Ja, wenn dir das Gesäß von Eddie Redmayne nicht gefällt,
dann gib ihm ein anderes.
Dann gib ihm ein anderes, denn das ist jetzt möglich.
Ja.
Wir nähern uns vielleicht diesem Thema mal ein bisschen so um die Ecke. Es geht ja so einiges inzwischen so mit Artificial Intelligence und Deep Learning und Machine Learning.
Ja.
Nicht, dass wir das jetzt vernünftig auseinanderhalten können, was tut. Aber der Shit ist ja ganz offensichtlich, um den Eindruck von Artificial Intelligence herzustellen, Deep Learning Methoden zu nutzen, ergo Algorithmen einfach sehr viele Informationen zu geben, die sie verarbeiten können und auf denen sie lernen können.
Mhm.
Damit kann man tolle Dinge tun. Und ich habe mir gedacht, wir beginnen nicht gleich mit den Abgründen dieser Entwicklung, sondern schauen uns einfach mal schöne Sachen an. Also es gehen ja faszinierende Dinge inzwischen. Ne?
Ja.
Es gibt einen Algorithmus, dem du ein hingekrakeltes Scheißbild geben kannst, was du gerade mal eben mit einem Kugelschreiber auf deine Hand gemalt hast.
Mhm.
Und dieser Algorithmus ist dann in der Lage, davon oder daraus zu extrapolieren, was das wohl sein sollte.
Ja.
Und ein, sagen wir mal in ganz großen Anführungsstrichen, fotorealistisches Bild von zu machen. Wie zum Beispiel in diesem Falle, wir schauen uns gerade so etwas Ähnliches wie Katzenbilder an.
Ich sag mal so, wenn die Katze, die da jetzt gemalt ist und fotorealistisch abgebildet ist, wenn die jetzt ungefähr 40 Chromosomen zu viel hätte, dann kommt das mit Sicherheit hin.
Aber ich finde das schon irgendwie geil faszinierend.
Ja, total. Also das ist megamäßig abgefahren, dass das in diesem Ausmaß funktioniert.
Mhm.
Vielleicht kannst du diesen Link auch nachher irgendwie in die Shownotes packen.
Selbstverständlich.
Das sollte man sich mal angeschaut haben.
Was ich auch sehr witzig fand dabei, ich glaube, das habe ich im Wir müssen reden Podcast gehört, dass Google auch eine AI dafür gebastelt hat, Katzenbilder zu generieren. Und zwar einfach nur random Katzenbilder.
Okay.
Und selbstverständlich wurde diese AI mit der Google-Bildersuche trainiert.
Ja.
Was natürlich dazu führte, dass diese ganzen Bilder, die die KI jetzt generiert, einfach random weiße Zeichen unten im Bild drin haben. Weil sie natürlich mit diesen ganzen Katzen-Memes Can I Have Cheeseburgers trainiert wurde und jetzt davon ausgeht, dass eine Katze unten weißen Text hat. Das ist echt faszinierend.
Mhm.
Und bemerkenswert, was da für merkwürdige Dinge bei rauskommen können, ne?
Ja, das ist schon ziemlich geil.
Ich schaue gerade mal, was so die nächste logische Iteration wäre. Ah, wir schauen uns jetzt mal zusammen ein Video an, um uns dem anzunähern, wo ich hin möchte.
In denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten.
Was haben wir gerade gesehen?
Ja, ich würde sagen, Donald Merkel.
Wir haben gerade eine Rede von Angela Merkel geschaut, die sich on the fly in Donald Trump gemorpht hat,
ja,
was ihr Gesicht betrifft. Mhm. Und damit sind wir quasi schon eigentlich da, wo wir hin möchten. Was man nämlich für merkwürdige Dinge mit Deep Learning tun kann und was offensichtlich auf Reddit gerade der große Scheiß ist, ne?
Ja.
Ich übergebe an Herrn Holscher.
Ja.
Denn du bist eins mit Reddit.
Ja, ich bin eins mit Reddit, genau. Vor ungefähr einer Woche, glaube ich, ist es mir zumindest zum ersten Mal vor die Füße gefallen, dass es einen User gibt bei Reddit, der nennt sich auch Deepfake. Der hat Machine Learning mäßig einem Programm beigebracht, Bilder zu ersetzen. So, ich werde hier gerade angerufen. Moment, die soll aufhören.
Willst du eine kurze Pause einwerfen?
Du, das mache ich doch gleich mal eben.
Okay, dann.
Was ruft die mich hier an?
Warte, dann beginnen wir jetzt mit der ersten Sendungs-Inception.
Ja, ne?
Herzlichen Glückwunsch zur 69. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Und es tut uns leid, wir haben ziemlich hart verkackt, was die angekündigte Regelmäßigkeit des Erscheinens dieser Sendung betrifft. Und auch damit, was unsere lange angekündigten, mehrfach gehypten Konzertreisen zu The Hirsch Effect und den Queens of the Stone Age betrifft. Denn, Lars, was ist passiert?
Arbeit ist passiert.
Ja.
Sehr viel Arbeit. Das große Weihnachtsgeschäft kommt jedes Jahr wieder unerwartet und trifft einen an der kalten Schulter.
Ja, also ich glaube auch, also die Gründe dafür darzulegen, warum das jetzt alles ein bisschen anders sein wird, als wir es von langer Hand vorbereitet haben, könnten auch gleichsam ein flammendes Plädoyer für das Ende der Arbeitsgesellschaft sein. Ja, da steckte irgendwie der Wurm drin.
Ja.
Wir wollten zu The Hirsch Effect, hatten die Karten, also wir sind auch da gewesen und werden gleich davon berichten, um das mal vorwegzunehmen. Aber du hast es einfach nicht mehr rechtzeitig vorher hierher geschafft zu mir. So, ja, dass wir uns das dann gespart haben, da eine Sendung von zu machen. Und bei den Queens of the Stone Age hat es uns doch ein bisschen dramatischer eigentlich getroffen. Denn ursprünglich hatten wir gedacht, wir könnten ganz entspannt mit dem Zug hinfahren, schön mit ratternder Zugatmo im Hintergrund direkt was aufnehmen. Lars schlägt sich den Kopf an neuen Errungenschaften im Studio ein, stelle ich gerade fest. Mhm. Nämlich an dem zweiten Kopfhörerhalter. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten schön aus dem Zug direkt senden und dann auch aus Hamburg. Dann mussten wir allerdings aufgrund der Tatsache, dass wir es beide nicht wie geplant früher aus der Arbeit geschafft haben, doch mit dem Auto machen.
Ja.
Und es war eine Katastrophe. Also, stellt es ja immer wieder fest.
Also bis Hamburg hin war es ja eigentlich ganz flockig, ja, sage ich mal. Aber in Hamburg...
Die letzten 500 Meter.
Die letzten 500 Meter haben ungefähr so lange gedauert wie von Delmenhorst nach Hamburg.
Und es waren die letzten 500 Meter vor dem Parkhaus, das dann, als wir vor dem Parkhaus standen, in dieser Schlange vor dem Parkhaus, geschlossen gewesen ist. Es war nicht super.
Ja, das war unheimlich schade. Und dann mussten wir natürlich in Hamburg zum Feierabend einen Parkplatz suchen und haben ihn dann auch irgendwo so schätzungsweise 500 Meter vielleicht von der Konzertlocation Sporthalle Hamburg übrigens. Ja,
das hast du ganz super gemacht, diesen Parkplatz zu finden.
Ja, da haben wir einen wunderbaren Parkplatz gefunden und haben es dann auch noch rechtzeitig nach der Vorband zum Konzert geschafft. Mhm. Aber ein weiterer Mitstreiter beim Konzert, den hat es nicht ganz so gut erwischt, der hatte nämlich auf dem Weg von Hannover nach Hamburg einen Unfall mit Personenschaden.
Und an dieser Stelle könnte der Cliffhanger nicht größer sein. Hier sind wir wieder. Ja. Hallo Lars, warum mussten wir dir jetzt gerade kurz eine fünfminütige Pause einlegen?
Ach Mensch, das liegt oder hängt damit zusammen, dass meine Freundin gerade mit ihrer Kleinkousine bei uns zu Hause ist und gerne mit ihr PlayStation VR spielen möchte, jedoch keine Ahnung hat, wie A, eine PlayStation funktioniert und B, wie man überhaupt mit einem Controller umgeht. Also das sind jetzt erschwerte Umstände im Hause Holscher. Und jetzt habe ich hier gerade per Fernwartung über FaceTime versucht, ein Spiel zu starten. Alles nicht so einfach. Aber zurück zu Deepfakes.
Zurück zu Deepfakes.
Genau.
In die Untiefen von Reddit.
Genau. Wie gesagt, vor etwa einer Woche hat sich mir zum ersten Mal der Begriff Deepfakes aufgetan. Ein Begriff, der durch den User Deepfake in Umlauf gebracht wurde, der nämlich ein Programm geschrieben hat, das mittels Machine Learning Gesichter austauscht. Du kannst diesem Programm quasi eine Masse an Bildern geben, zum Beispiel von Florian. So.
Hi.
Die Maschine lernt dann quasi, wie Florians Gesicht aussieht und wie Florians Gesicht unter bestimmten Umständen funktioniert. So, wie sieht Florian mit geöffnetem Mund aus? Wie lacht er eigentlich? Von links, von rechts, von hinten, von oben. So, und dann fütterst du das Programm wiederum mit einem Video, wo ein Gesicht ausgetauscht werden soll. Dieses Video schaut das Programm dann auch durch und sagt dir dann hier, hey, ich habe hier verschiedenste Gesichter erkannt. Welches Gesicht möchtest du denn austauschen? So, dann sagst du, ich möchte gerne dieses Gesicht austauschen. Und dann startet ein, je nach Länge des Videos, von 5 Stunden bis 2 Wochen langer Prozess, wo quasi mittels Machine Learning Florians Gesicht nun fotorealistisch in die Szene eingebaut wird. So, und da geht's jetzt los. Mhm. Es gibt, ein Debakel, aber es sind durchaus einige Pornofilme aufgetaucht mit Darstellern, die so vorher nicht gedacht waren.
Ja.
Es sind Pornos von Stars quasi im Umlauf, natürlich gefaked, die sich aber von echten Pornos praktisch nicht mehr unterscheiden lassen. Was natürlich jetzt ganz neue Türen öffnet, wenn man es mal so sagen kann.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass du die Pornogeschichte erst am Ende da reinschmeißt und vielleicht mit harmlosen Dingen wie Nicolas Cage in Every Video beginnst.
Das finde ich jetzt auch noch das viel größere Debakel. Ich habe gedacht, ich fange schon mit den leichten Sachen an. Tatsächlich waren Pornos auch das Erste, was ich gesehen hatte. Und dann habe ich meine große Liebe dafür entdeckt, dass Nicolas Cage jetzt praktisch in jedem Film mitspielt. Also es gibt quasi Threads, da kannst du dir jetzt stundenlang Filmszenen angucken, wo Nicolas Cage eine barbusige Frau ist, die irgendwie den Hauptcharakter verführt oder Lois Lane in Superman ist und neckisch in der Badewanne liegt. Also es ist wirklich ganz fantastisch, welche Möglichkeiten einem da jetzt gerade eröffnet wurden.
Das mit Abstand Spannendste an dem Ganzen finde ich ja, dass wir nicht als allererstes über Videos von Donald Trump gestolpert sind, wie er Katzen mit Kettensägen tötet. Also, dass zuerst so harmlose Dinge damit gemacht wurden, die Spaß oder Boner bringen.
Ja.
Das ist, ein bisschen tatsächlich alles wie in Idiocracy. Je länger mein Leben dauert, desto öfter habe ich das Gefühl, man sollte sich wirklich nochmal Idiocracy anschauen, unter der Maßgabe, dass es eine Dokumentation darstellt. Denn da wurde ja quasi auch alle Energie, die die Forschung aufbieten kann, dafür genutzt, den Penis zu vergrößern. In diesem Film. Und es wird ganz offensichtlich alles so kommen.
Ich habe mir jetzt hier gerade mal live das Subreddit Deepfake aufgemacht. Und suche jetzt mal nach den Top-Posts aller Zeiten, was ja praktisch letzte Woche ist oder vorletzte Woche. So.
Das Krasse daran ist ja, dass das im Moment natürlich noch sehr viel Rechenkraft erfordert. Also mehr Rechenkraft auch als in akzeptabler Zeit von so einem normalen Rechner, der bei dir zu Hause steht, zu leisten ist, wenn du halt tatsächlich ein längeres Video damit herstellen möchtest, also, auch in guter Qualität.
Genau, um mal von Zahlen zu sprechen. Ein dreiminütiges Video dauert jetzt so mit so einem schon recht amtlichen Gaming-PC ungefähr 30 Stunden.
Also das ist jetzt, aber was ich sagen möchte, das ist jetzt nicht so komplett far-off zeitlich, also bewegt sich nicht in irgendwelchen Supercomputer-Regionen, mit denen das nur sinnvoll möglich ist, dass man halt jetzt davon ausgehen kann, so in 2, 3, 4 Jahren werden wir überschwemmt sein von Videos, von denen man nur noch sehr, sehr schwer feststellen kann, ob die Person, die in dem Video irgendwas tut, das auch wirklich tut.
Ja.
Und dazu ergibt sich dann insbesondere für Menschen wie uns beide noch eine weitere Schwierigkeit. Selbstverständlich hat inzwischen auch jemand einen Algorithmus darauf angesetzt, die Stimme von Menschen mit einer anderen Stimme zu ersetzen.
Genau.
Und von uns beiden, wie auch von allen anderen Podcastern oder Filmstars oder sonst was, ist natürlich hinreichend viel Klangmaterial, um Stimmcharakteristiken abzubilden, verfügbar.
Wir sprechen von Adobe, nicht wahr?
Da wird einiges gehen.
Ja, da hatte jetzt ja vor kurzem Adobe was vorgestellt, wo man Text quasi live per Texteingabe ändern kann. Also das ist auch spannend, was man da so machen kann und wie sich das auswirkt auf die Zukunft. Man denke Erpressung oder ähnliches. Also das ist, glaube ich, ein recht heißes Gebiet, wo die Folgen, die daraus resultieren könnten, glaube ich, noch gar nicht so zu Ende gedacht werden können, weil das ändert ja nun tatsächlich alles.
Also PixArt didn't happen ist ja so vor 10 Jahren gefallen.
Ja.
Mit der Möglichkeit für den Otto-Normal-User halt einfach Photoshop zu bedienen. Und VidsArt didn't happen wird jetzt halt gerade unmöglich gemacht. Also ich weiß auch nicht, wie unter diesen Bedingungen dann irgendwie noch eine vernünftige Konzeption von, weiß ich nicht, Wahrheit aufrechterhalten werden kann. Also das wird sehr interessant. Ja. Und für uns beide ist das jetzt ein Thema, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie jetzt groß in den Medien angekommen wäre. Das war auf diesen ganzen Tech-Seiten. Das war, wenn du auf Reddit bist, kommst du quasi nicht dran vorbei. Ja. Aber außer jetzt irgendwie Heise oder Ars Technica oder so, hat das keiner am Start gehabt.
Nee,
das und diese ganzen Technikseiten, die sind ja nun jetzt nicht irgendwie dafür bekannt, nur Verschwörungsirre zu sein. Aber die meisten dieser Artikel begannen mit "We're fucked".
Ja, das ist ja auch wirklich ein Thema, deren Grenzen momentan noch nicht abgesteckt sind.
Also niemand kann behaupten, dass es keinen Markt für Scarlett Johansson-Pornos gibt.
Nein.
Aber da ist ja nur noch einiges andere mit möglich.
Ja, genau. Und ich frage mich halt, wie dann noch Beweise eigentlich als Beweise zugelassen werden können, zum Beispiel. Wenn das Ganze, sag ich mal, jetzt noch 5 Jahre weiterentwickelt wird, dann wird sich da sicherlich bald kein Unterschied mehr erkennen lassen. Mhm. Und dann ist die Frage.
Ja, und die Menge wird halt auch einfach exponentiell wachsen. Mhm. Vielleicht wird es einfach so sein, dass schlicht und ergreifend durch die schiere Menge und permanente Verfügbarkeit von Fake-Videos einfach das alles auch an Relevanz verliert. Im Moment machen sich natürlich alle darüber Gedanken, auf einmal in einem Snuff-Porno mitzuspielen. Mhm. Aber wenn es von denen halt einfach 100 gibt, so fucking what? Das ist ja irgendwie mit allem genauso gekommen. Man gewöhnt sich dran.
Ja, sag mal, dass ich im Internet der große Pornostar werde, das ist
damit mir, war über kurz oder lang zu rechnen.
Ja, genau. aber das ist mir eigentlich auch noch egal. Viel, viel wichtiger finde ich es halt, wenn es da irgendwo um Verleumdung geht oder irgendwie einen zu erpressen, dann.
Wenn du auf einmal, weil dich jemand nicht mag, auf einem Überwachungsvideo eine Tankstelle überfällst.
Ja, genau. Mhm. Genau. Oder ich Kinder belästige oder was weiß ich, da gibt es ja unendlich fürchterliche Möglichkeiten, wie man einen da recht schnell diffamieren kann. Und da frage ich mich halt, wie will man dem Einhalt gebieten und wie will man das vor allen Dingen auch noch überprüfen? Das ist ja auch noch die Frage. Wie gesagt, das wird irgendwann so gut sein, dass du auch vor Gericht da sicherlich Schwierigkeiten haben wirst, da echt von unecht zu unterscheiden.
Ich nehme mal ganz schwer an, dass eine technische Lösung so aussehen wird, dass jedes Aufnahmegerät, also definitiv Handys, also Handyvideos, die irgendwo dann als Beweismittel oder sonst was zugelassen werden, dass die halt direkt vom Gerät auf irgendeine Art und Weise mit Metadaten getaggt werden, die halt sagen, dass dieses Video nicht bearbeitet oder verändert wurde. Anders wird es nicht gehen. Gut, und das wird natürlich auch nicht gehen, aber
ja,
nur mit genau. einem relativ großen Aufwand sicherlich zu umgehen sein. Da werden irgendwelche witzigen Krypto-Irren schon eine Lösung für finden.
Eben, denn wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, wenn ich vor 10 Jahren ein Video gehabt hätte, wie irgendjemand seine Frau verprügelt, dann wäre das sicherlich ein hinreichender Beweis für seine Verurteilung gewesen.
Ja, und zwar komplett egal, wie dieses Video zum Gericht gekommen ist.
Genau.
Ich glaube, Datenintegrität wird jetzt nochmal ganz neu gedacht werden müssen.
Mhm. Und wenn man jetzt 5 Jahre weiterdenkt, dann ist ein Video, wie jemand eine Frau verprügelt oder seine Frau verprügelt, ist halt die Frage, ist das echt? So, das, oder hat die Frau das vielleicht gefaked, weil sie eine Scheidung möchte und gerne irgendwie das Sorgerecht haben möchte?
Oder war es in Wirklichkeit Nicolas Cage?
Ja, genau.
Oh Gott, ein Video, wie Scarlett Johansson Nicolas Cage verprügelt. Und diese Möglichkeiten.
Sprechen wir nächste Woche Mittwoch drüber, dann ist das Video fertig gerendert. nee, aber das ist natürlich ein Problem, sag ich mal. Und da muss Wahrheit nochmal neu gedacht werden. Und da bin ich gespannt, wie da unsere behäbige Demokratie mit umgehen wird.
Es wird eine technische Lösung sein müssen und rein gar nichts anderes. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass das über, ich sag mal, so eine Art von Digital Rights Management läuft, bei der wirklich vom Gerät, das die Aufnahme macht, dem Video ein Stempel aufgedrückt wird, der dann auch, oder der sich halt verändert, wenn das Video verändert wird.
Ja, aber auch das lässt sich in der Regel ja umgehen. Siehe Cracks für Spiele oder Musik. Das wird ja immer wieder ausgehebelt. Also da bin ich echt gespannt, ob man da noch ein probates Mittel für findet.
We're fucked.
Ja. Genau. Um meinen kleinen Gedanken, den ich eben, oder meine kleine Recherche von eben nochmal zu beenden.
Ja.
Ich habe eben gerade im Deepfake-Subreddit geschaut. der zweitbestbewertete Thread ist tatsächlich Nicolas Cage als Lois Lane in Batman vs. Superman.
Oh, Jesus.
Ja, von daher, es kann nur gut werden. Ich bin gespannt, was sich da jetzt noch so tun wird in den nächsten Tagen, weil jetzt geht's ja so los. Mhm. Jetzt ist das so langsam bei den ganzen Nerds angekommen und jetzt glühen wahrscheinlich gerade die Rechner. Und es wird sicherlich einige lustige Dinge mit Donald Trump geben. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Dass diese Technologie ist daran schuld, dass der Bitcoin-Kurs abgeschmiert ist. Weil jetzt die Leute nicht mehr Bitcoins meinen,
ja.
sondern Nicolas Cage-Pornos herstellen.
Mhm.
Ich bin fest davon überzeugt. Es kann gar nicht anders sein.
ja.
Oh Gott, es wird dann keine chinesischen Bitcoin-Mining-Farms mehr geben, sondern du kannst Videos in Auftrag geben bei Leuten, die vorher in China Bitcoins gemeint haben.
Mhm.
Also wenn wir jetzt ein bisschen schnell wären, ne, dann würden wir uns irgendwie eine Serverfarm in China mieten und das als as a Service anbieten, mhm. wirklich. Upload your video und schreibe dieses Feld, wer da rein soll. Fertig ist die Laube.
Ja. Und das Ganze
Epic
für,
Win.
Und das Ganze für schmale $20.
Mhm.
Ab geht die Post.
Ja. Dieser Podcast ist an der Stelle zu Ende. Wir haben Geschäftliches zu tun. Ja, krass.
Also tatsächlich lässt sich aber in diesem Subreddit auch schon die Tendenz des Ganzen erkennen. Denn es gibt schon Nachfragen, so gibt es irgendwie so Auto-Instagram-Ripper? Weißt du, wenn du von Bekannten von dir gerne das Instagram-Profil alle Fotos mit ihrem Gesicht drauf rippen möchtest und sie passend zuschneiden möchtest und das möglichst noch automatisiert, dann weißt du doch schon genau, was da jetzt passieren wird.
Ja, und selbstverständlich gibt es die, denn das ist ja am Ende des Tages auch nur eine Datenbank.
Ja. Ja, es bleibt also spannend.
Ja. Da sollten wir wirklich ein Auge drauf haben, finde ich. Das finde ich ein extrem spannendes Thema.
Mhm.
Das wäre richtig cool, wenn wir da irgendwie alle 2 bis 4 Wochen einfach mal von berichten würden. Und ich würde gerne auch ein Auge drauf haben, wann das Thema wirklich mal in den Nachrichten ankommt. Wann Oma Erna in der Tagesschau davon berichtet wird, dass ihre Enkelin möglicherweise doch nicht in diesem Porno mitgespielt hat. Seriously.
Durchaus eine Möglichkeit. Ja, ich bin gespannt. Also das wird sicherlich noch dauern.
Meinst du? Dass das ein so gewaltiges Thema eigentlich ist oder ein so gewaltiges Problem darstellen kann, sehr, sehr schnell?
Also meine Prognose, irgendein Star, die werden ja sicherlich mittlerweile alle davon mitbekommen haben, wird wahrscheinlich jetzt schon irgendein Anwalt darauf angesetzt haben, den Urheber eines dieser Videos zu finden und ihn schwer zu verklagen. Und
ein Exempel zu statuieren.
Ja. Und wenn das passiert, dann wird das auch in Deutschland ankommen.
Stimmt.
Ja. So würde es sich zutragen.
Nicht schlecht. Also, was schätzt du, wo stehen wir in 4 Wochen? Weiß die Welt in 4 Wochen schon davon?
Nein.
Okay.
Ich würde sagen, bis die Welt davon weiß, dauert das mit Sicherheit noch ein halbes Jahr.
Dauert es so lange, wie es dauert, einen Prozess zu führen.
Ja, genau. Lebenslänglich. Mit Sicherheitsverwahrung. Tja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema hier eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und ich würde sagen, da haben wir uns jetzt auch mal ein Bier verdient.
Absolut. Cool. Ich habe mir ja gerade, während wir diese Zwangspause gehabt haben, schon ein Zwischendurch-Bier geholt.
Mhm.
Denn meine Kehle war nach wie vor sehr, sehr trocken und mein Bedarf an alkoholischer Zerstreuung groß. Lars sitzt hier jetzt auch die ganze Zeit mit seiner E-Pipe. Hast du eigentlich erfolgreich mit dem Rauchen mit dem sehr schädlichen Rauchen aufgehört?
Nicht ganz, nein. Also sagen wir es so, ich kaufe mir selber schon seit Wochen keine Zigaretten mehr.
Wer kauft dir Zigaretten?
Wenn, dann rauche ich bei Gelegenheit nochmal eine. Also das ist also,
aber das ist doch das Problem. Du sagtest mir das vor einiger Zeit,
ja.
dass das Problem wäre, dass man irgendwann denkt, oh, jetzt kann ich ja eine rauchen.
Mhm. Ja, nee, ich bin mir ja durchaus noch bewusst, dass ich immer noch abhängig bin, weil ich ja auch immer noch dieses Liquid mit Nikotin drin konsumiere.
Mhm.
Dass Nikotin jetzt aber auch regelmäßig immer noch ein Stück weiter runterfahre. Aber so die Abhängigkeit ist immer noch da. Also das merke ich schon, dass das immer noch so eine Nervosität aufkommt, wenn man länger irgendwie nicht an der Pipe gezogen hat. Das ist nach wie vor wie bei Zigaretten. Aber der Zigarettenkonsum, das sind wie gesagt drei Zigaretten vielleicht in der Woche oder vier. Mhm. Aber das tendiert so langsam gegen null. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wenn ich das jetzt doch so vielleicht 2-3 Monate irgendwie weitermache und dann irgendwie auf einem Nikotinlevel bin, das gegen null tendiert, dass ich dann auch irgendwann einfach die E-Pipe hier liegen lasse und dann einfach gar nicht mehr rauche.
Hat das bei dir auf dem Ohr auch gerade komisch gerauscht?
Nein.
Gut, dann ist bestimmt einfach nur mein Stecker kaputt. Wir haben keine Probleme. Öffne uns doch mal das zweite Bier, beziehungsweise erzähle uns erst, was wir da haben. Und ich versuche währenddessen über eine goldene Moderationsbrücke zum politischen Block nachzudenken.
Sehr gut. Wir haben hier ein Aufwind, ein India Pale Ale. Auf dem Etikett des Ganzen ist ein Flieger abgebildet, der mit einem manischen Lachen vermutlich gerade auf Pearl Harbor zufliegt. So.
Aber sieht denn dieser Flieger asiatisch aus? Weil ansonsten müsste er nicht zwingend auf Pearl Harbor zufliegen. Ansonsten.
Alles ist möglich.
Alles ist möglich, okay.
Es ist ein Propellerbier. Der Klappentext.
Stell dir vor, ich würde denselben Text wie eben zu diesem Surfer Ale jetzt nochmal zum Thema Propellerbier ausreiten.
Und der Klappentext sagt: Hallo, ihr da unten. Das war's.
Finde ich gut.
Als Farbe wird hier ein orangefarbener Punkt angegeben. Macht Sinn. Und der Rest der verschiedensten Features dieses Bieres ist in Verläufen dargestellt, sodass man das jetzt schlecht beschreiben kann. Ich würde sagen, die Malznote liegt bei ungefähr 80%. Die bittere liegt bei 80% und das Hopfenaroma liegt bei 95%, wenn man das jetzt mal in Prozentzahlen ausgeben möchte.
Meiner Meinung nach ist das die genau richtige Art und Weise, so ein Etikett zu gestalten. Mir war das deutlich zu viel, eben was auf dem anderen Etikett stand, so gut dieses Bier war. Mhm. Aber ich bin der Meinung, ganz einfach, wenig drauf, einfach nur ein Spruch oder richtig geile und viel Prosa. Aber nicht irgendwie so ein Zwischending. Du kannst da die ersten 20 Seiten von Krieg und Frieden draufschreiben, wenn sie wirklich witzig sind. Aber niemand braucht 6 Zeilen darüber, wie die meinen, dass ein Bier schmeckt.
Ja. Genauso unspektakulär ist aber auch hier die Aufmachung. Also da hätten sie auch einfach gar nichts hinten draufschreiben können, weil das ist, eigentlich sagt es nichts aus. Außer das Einzige, was einen hier irgendwie vorstellungsmäßig nach vorne bringen könnte, ist nämlich das Aroma.
Halt es doch mal in die Kamera. Ich werde das dann in dieser Sendung einfach mal vertwittern. Sofern du nichts dagegen hast, dass dein Gesicht auf Twitter auftaucht.
So, das Aroma ist nämlich Grapefruit. Das scheint durchaus im Trend zu sein. Und Mandarine.
Mhm.
Jetzt bin ich heiß. Der Flaschenöffner
liegt bei mir.
Sehr gut.
Es tut mir leid, ich habe ja ein zwischendrin Bier getrunken.
Ich habe ihn verloren. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Aufwind India Pale Ale, ein Propellerbier von HC Bosch.
Ich schiebe mal vorsichtig das Einschenkmikrofon mit dem Fuß zu dir rüber. Na? Jawohl. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Hall mal kathedraliger war auf dem Einschenkmikrofon.
Dramatischer.
Da müssen wir noch dran arbeiten.
Da bin ich auch wieder vom Mikrofon. Da würde ich sagen,
erstmal Prost, okay.
Genau, erstmal anstoßen. Ah, so der lange Arm. Nehmen wir mal eine Nase.
Das riecht intensiv. Ist das auch, soll das auch ein Ale sein?
Ein India Pale Ale.
Also ich wollte gerade sagen, es riecht deutlich aliger als das Bier von eben.
Ja, das stimmt.
Ich finde, es hat so eine karamellige Note im Geruch. Es riecht nicht fruchtig, finde ich.
Nee,
erinnert mich sehr unangenehm an dieses Schokoporter, was wir mal hatten. Also nur ein Hauch, aber es riecht. Es riecht nach irgendetwas süßem, schwerem, dessertigen, finde ich.
Mhm. Also da wiederum rieche ich jetzt keine Litschi raus. Nee, also hier tut sich geruchsmäßig jetzt keine der angepriesenen Geschmäcker heraus.
Es ist ein Hauch wat dunkler als das Bier eben, aber auch nur wirklich wenig.
Aber klar, es ist klar.
Es ist klar, ja.
Ja. Dann würde ich sagen,
ich probiere das
Prost,
mal.
Nehmen wir mal eine kleine.
Das ist das deutlich unausgewogenere Bier von den beiden bisher. Hm. Es ist sehr viel bitterer, also sehr viel stärkere Hopfennote. Hm. Glücklicherweise hat sich dieser Schokoladeneindruck, den ich vom Riechen hatte, nicht bestätigt. Aber um das vorwegzunehmen, ist das jetzt, glaube ich, auch kein Bier, was ich mir nochmal kaufen würde.
Nee, es ist nicht ekelhaft.
Es ist ziemlich in your face.
Ja, es ist ein lautes Bier, sagen wir es mal so. Aber ich finde, rein geschmacklich passiert da zu viel. Mhm. Da ist nichts, was ich jetzt so gut einordnen könnte. Und das macht es schwierig, dieses Bier zu genießen. Mhm. Wenn man das so sagen kann, das ist natürlich alles ein bisschen abstrakt. Aber das ist einfach laut, das Bier da. Da passiert viel, aber nichts Konkretes irgendwie. Das ist so ein.
Ich muss ja wieder den Vergleich mit dem Meißel bemühen. Das Meißel ist straighter nach vorne. Das ist noch ein bisschen bitterer, aber genau, was du sagst, da passiert nicht so viel drumherum. Das erinnert mich ein bisschen, um auch nochmal einen komplett absurden Vergleich aufzumachen, den wirklich außer uns beiden wahrscheinlich niemand nachvollziehen kann. Es ist ein bisschen so wie mit einer guten Snare-Drum. Ich habe ja ewig an dem Snare-Sound für euer Album geschraubt. Mhm. Und du möchtest eigentlich, also der Snare-Sound auf eurem Album ist hoffentlich so wie das Meisel & Friends IPA. Einfach dunkel, monolithisch, da und dann auch wieder weg.
Ja.
Kein Shishi. Mhm.
Genau. Wo du gerade das Meisel noch erwähnt hast, das Meisel weiß aber auch, was es sein will. Mhm. Und da habe ich das Gefühl bei diesem Bier nicht. Mhm. Da wurde einfach zu viel gewollt.
Bei beiden Bieren hast du uns nicht gesagt, wie viel Prozente es denn hat. Denn ich merke das jetzt schon ein bisschen, dass ich hatte auch inzwischen durch Bier, aber dass ich Bier getrunken habe.
Tatsächlich. Das Surfer Ale hatte.
Darf ich schätzen?
Ja.
Ich würde mal sagen 6.
5,3%.
Hm. Okay.
Und dieses Propellerbier hat hier.
Das schmeckt nach mehr.
Ja, hat es auch. Das hat saftige 6,5.
Hm. Okay.
Aber auch nicht super viel. Also ich finde für so ein Craftbier, die ja alle tendenziell eher mehr Prozent haben, finde ich, ist das ganz normal.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube auch, dass, um die Aussage von vorhin ein bisschen zu konterkarieren, dass das alles von großen Herstellern gemacht wird, ich glaube, dass die klassischerweise einfach etwas mehr Prozente haben, damit sie, wenn sie denn zu Hause in der Badewanne gemacht werden oder halt bei kleinen Herstellern, nicht Gefahr laufen, dass das Bier irgendwie kippt und dass es gefährlich wird für den Konsumenten.
Ja, das macht eigentlich durchaus Sinn, ne?
Einfach mehr Hopfen rein. Hopfen wirkt ja sowieso sehr stark desinfizierend. Dann noch ein bisschen mehr Alkohol rein.
Und alle werden glücklich.
Ja. Dann kannst du da am Ende auch irgendwie direkt DNA von Außerirdischen reinkippen und nichts passiert.
Fantastisch.
Dieses Bier bekommt von mir auf der Florian Primel Podcast Bierskala eine 5,5.
Ja, bin ich mir einverstanden. Ich hätte jetzt gefühlsmäßig eher eine normale 5 gesagt, weil ich es jetzt irgendwie nicht herausragend finde, sondern wirklich maximal durchschnittlich. Aber im Hinblick darauf, dass wir auch schon deutlich schlechteren Bieren eine 4 oder eine 5 gegeben haben, kann ich mit der 5,5 durchaus d'accord gehen.
Ich hatte jetzt gehofft, dass das wirklich scheiße schmeckt, damit ich mich ein bisschen quasi in Rage trinken kann. Denn wir wollten ja mit dem politischen Block starten. Mhm. Und ich fühle mich aber überhaupt nicht so aufgeputscht, wie es eigentlich sein müsste.
Du bist nicht wütend genug.
Ich bin intellektuell wütend, aber nicht emotional wütend. Mhm. Und ich glaube, es muss beides gegeben sein, damit das angemessen rüberkommt, on the record.
Was machen wir denn jetzt?
Wir machen selbstverständlich den epischen Run trotzdem. Transparenz first, Bedenken second. Eigentlich hatte ich geplant, wirklich die gesamte Sendung einfach nur zu ranten, weil ich so dermaßen frustriert von all dem bin. Mhm. Und all dem werden wir elaborieren. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nach anderthalb Bieren dann auch noch schaffen werde, irgendwie das am Ende sinnvoll zusammenzubinden. Aber ich habe so einen bunten Blumenstrauß an Themen oder an Beobachtungen aus dem politischen und ansonsten auch erweiterten Spektrum, die aber auf etwas hinführen, wenn ich denn in der Lage bin, das am Ende zu tun. Mhm. Und vielleicht beginnen wir einfach mal damit. Ja. Ich hatte mir überlegt, ob wir vielleicht eine neue Rubrik einführen. Mhm. Und zwar so ein bisschen eine Lokalkolorit-Rubrik.
Okay.
Denn tatsächlich scheint der Facebook-Algorithmus sich geändert zu haben, denn er spült erstaunlich oft bei mir in letzter Zeit Nachrichten aus meiner Region. Mhm. Oft auch aus meiner Stadt und der Umgebung in meine Timeline.
Ja.
Deshalb weiß ich, und das ist das entfernteste aller Themen, das ich ansprechen möchte, aber ich kann nicht umhin, um wütend genug zu werden. Mhm. Hast du mitbekommen, was mit unseren Bushaltestellen passiert ist?
Nein, habe ich nicht. Erzähl mir darüber.
Ich fuhr letzte Woche mit dem Fahrrad auf dem Weg von meiner Arbeit zum Einkaufen in der Mittagspause an einer Bushaltestelle vorbei, die komplett zerstört war. Also alles Glas war auf dem Gehsteig verteilt. Hm. Und das ist ja auch dieses Glas, was in winzigste Stückchen zerbricht.
Sicherheitsglas.
Das sieht halt also alles ganz lustig aus dann. Genau, Sicherheitsglas. Das sagt uns, es ist nicht ganz einfach, das zufällig und aus Versehen zu zerstören.
Moment. Es ist durchaus einfach, das zu zerstören. Es bringt einen nur nicht um, wenn man es zerstört.
Ja. Nein, aber es ist auch nicht zufällig durch, ich bin da jetzt gegengefallen.
Nein,
wirklich.
Nein.
Wie bei einer normalen dünnen Glasscheibe.
Ja.
So, und dann las ich heute in diesem Internet drinne, dass das nicht nur dieser Bushaltestelle passiert ist, sondern sage und schreibe 20 Bushaltestellen in unserer Stadt, in Delmenhorst, in einer Nacht. Offensichtlich sind irgendwelche Irren mit einem Auto, wie der Artikel sagte, im Schutze der Dunkelheit, durch die Stadt gefahren und haben Bushaltestellen zertrümmert.
Ja.
Und jetzt mal ganz im Ernst, Freunde der Sonne. Da fehlt mir wirklich, also nein, ich muss nicht sagen, da fehlt mir jedes Verständnis für. Aber die sollen mal bitte herkommen und dann nehme ich diesen Baseballschläger, der da in der Ecke steht, um den blutiger Stacheldraht gewickelt ist und mache den echt noch ein bisschen blutiger. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein, oder?
Nee, also ohne Worte. Und ich frage mich auch immer wieder, warum? Also bei einer kann ich noch verstehen. Da ist man vielleicht aufgebracht und irgendwie sagt...
Warte, da ist man aufgebracht, besoffen auf Ecstasy und 16.
Ja.
Ist okay, komm.
Ja.
Ich habe auch schon mal Laternen ausgetreten. Die gehen irgendwann wieder an, die nehmen keinen Schaden. Aber das geht in die gleiche Richtung. Man ist halt als Jugendlicher dumm.
Ja. So, aber wenn das 20 Mal passiert, ist das irgendwo schon eine andere Dimension. Bei einer zweiten würde ich auch sagen, okay, hey, das liegt vielleicht irgendwie auf seiner Strecke, da zurückgelaufen war, immer noch wütend, macht dann nochmal eine zweite kaputt. Aber 20 Stück, ich meine, da steckt ja System hinter. Also das ist ja...
Und ich frage mich, was ist das für ein System?
Ja.
Warte, was möchte uns der Künstler sagen?
Ja, also das ist etwas, das verstehe ich überhaupt nicht, welcher Gedankengang auch dahinter steht. Ich mache jetzt 20 Bushaltestellen kaputt.
Dann bin ich ein geiler Macker.
Und dann passiert was?
Ja.
Also man erwartet ja eigentlich irgendetwas davon.
Mhm.
Wenn man das macht, dass man morgens dann im Regen sitzt, wenn man seine eigene Bushaltestelle, weil man Dummes auch kaputt gemacht hat, oder?
Das wäre so schön.
Ja, und das ist mit Sicherheit auch passiert.
Nein, kann nicht. Das können doch keine Besoffenen gewesen sein, die einfach Bock auf Zerstörung hatten.
Nein.
Also, da wird doch nicht der Urheber dieses Verbrechens an seiner eigenen Bushaltestelle gestanden haben. Da muss doch jemand systematisch mit einem Auto, ansonsten schaffst du nämlich auch in dieser kleinen Stadt keine 20 Bushaltestellen in einer Nacht, durch die Gegend gefahren und Dinge zertrümmert haben.
Auch wieder recht. Mann, hätten wir doch jetzt mal eine Überwachung.
Ja. Nicolas Cage, ich bin enttäuscht von dir.
Ja, aber das finde ich auch irgendwie befremdlich, sag ich mal. Und da wiederum würde ich es auch nicht schlecht finden, wenn zumindest irgendwie Bushaltestellen Kamera überwacht werden. Fände ich auch aus Sicherheitsaspekten, weil es ja auch viele Bushaltestellen gibt, die an durchaus entlegenen Orten stehen, eigentlich ganz, ganz sinnvoll, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die abends zur Disco fährt und die müsste dann immer die Straße runter in so ein kleines Waldstück und da ist eine Bushaltestelle. So. Und wenn man an der Bushalte steht, dann verbringt man da ja durchaus Zeit. Also man steht dann ja auch 20 Minuten, was natürlich Leuten Möglichkeit gibt, einen irgendwie zu beobachten und durchaus vielleicht auch einen tätlichen Angriff zu starten. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie kameraüberwachungsmäßig was zu machen, nur im Rahmen der Bushaltestelle.
Dir ist aber schon klar, dass deine Tochter nicht viel davon hat, wenn eine Kamera aufzeichnet, dass sie von irgendjemandem getötet wird, oder?
Nee, aber wenn sie von irgendjemandem belästigt wird oder verprügelt oder wenn jemand 20 Bushaltestellen kaputt macht, dann wäre das durchaus hilfreich, denn dann würde irgendjemand 20 Bushaltestellen bezahlen. Mhm. Fände ich eigentlich ganz gut.
Also das wäre natürlich jetzt gerade schön, wenn wir das gehabt hätten. Trotzdem sehe ich da irgendwie nicht den, oder ist für mich da ein Missverhältnis zwischen unser allgemeiner Dissens, ein Missverhältnis zwischen dem Nutzen dieser Überwachung, dieses Eingriffs in die Privatsphäre und was kostet so eine Bushaltestelle? Sie war übrigens heute wieder heile. Also die, an der ich vorbeigefahren bin. Das ging dann erstaunlich schnell übrigens.
Die haben mit Sicherheit so ein großes Lager an Scheiben, die werden sicherlich häufiger kaputt gehen. Ja, fürchterlich. Aber kannst du nichts machen. Arschlöcher gibt's immer und überall.
Aber das ist doch kein normales Arschlochtum. Das ist doch schon Arschlochstufe 7, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen sie den ja. Vielleicht hat jemand was gesehen oder sich ein Kennzeichen notiert. Wer weiß das schon. Wir werden euch auf dem Laufenden halten,
was
die Delmhorster Lokalpolitik und Lokalpresse hier von sich gibt.
Hast du eine Idee, wie diese Rubrik heißen könnte? Es gibt ja nicht nur in unserer Stadt, sondern in allen großen und kleinen Städten diese absurden kleinen Printpostillen, wo dann so Rubriken sind wie heißt das denn hier? Also wir haben hier ja so Machwerke wie das Deldorado und die Delm News,
ja,
in denen es dann Rubriken gibt wie Schlag mich tot, you name it, wie heißt dieser Typ, der da schreibt, Harrys Delmeschnack.
Ja.
Und sowas wünsche ich mir, dass das bei uns genau so idiotisch heißt und auch einen ganz tollen Jingle bekommt natürlich.
Das werden wir mal eruieren und werden euch dann informieren.
Ach, du hast keine Lust, dir on the fly einen auszudenken.
Ich habe gerade keine guten Ideen.
Okay. Das muss auch manchmal möglich sein, keine guten Ideen zu haben. Auch live on air.
The pressure.
Thema 2. Wir erweitern ein bisschen den Fokus, aber es führt in die Richtung, in die ich möchte. Wir haben nämlich in dieser Stadt ja auch einen Krankenhausskandal. Ich möchte nicht über den Pfleger sprechen, der Menschen getötet hat.
Mit dem möchte ich auch nicht sprechen.
Das könnt ihr selbst googeln oder habt es schon in euren Nachrichten gehört. Aber wir haben ja gerade eine Krankenhausgesellschaft, die pleite gegangen ist und jetzt von der Stadt übernommen werden musste. Und da hat der Facebook-Algorithmus auch einen Artikel in meine Timeline reingekippt, bei dem es darum ging, wie denn die Kommune gedenkt, diese Kosten zu decken. Make an educated guess.
Einen Kredit aufnehmen.
Nein, das ist nicht möglich.
Bürgschaft.
Also rein gesetzgeberisch.
Vom Bund sich Geld holen.
Nein.
Die Steuererhöhung. Neugeborene verkaufen.
Das geht in die richtige Richtung. Kita-Gebühren sollen steigen.
Angenehm.
Sehr, sehr angenehm.
Sollten die nicht abgeschafft werden?
Die sollen abgeschafft werden, richtig. Wobei das auch ein komplexes Thema ist.
Kita-Gebühren.
Denn Kita-Gebühren sind nicht gleich Kita-Gebühren und Kita-Gebühren sind auch nicht das gleiche wie Kindergartengebühren oder Krippengebühren. Alles ist merkwürdig und komisch und schwierig. und nicht leicht herauszufinden. Aber ja, grundsätzlich möchte die Große Koalition in Niedersachsen, denn das ist ja wieder Ländersache, die Kita-Gebühren abschaffen. Delmhorst hingegen möchte sie jetzt erhöhen, um ein Krankenhaus übernehmen zu können. Neben, was ich ziemlich katastrophal finde, möchte selbstverständlich im Sozialetat irgendwie 1 Million oder so sparen und die Grunderwerbsteuer erhöhen, was ich noch ein annähernd probates Mittel finde.
Ja.
So. Und an dieser Stelle frage ich mich, und ich führe jetzt wieder, hoffe ich, hin dahin, wo ich möchte, warum? Warum besteht nicht die Möglichkeit, da irgendwie eine Art Lastenausgleich zu machen, wie wir das also im Kleinen, wie wir das im Großen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wo man halt auch einfach einmalige Vermögensabgaben und sowas gemacht hat. Mir ist zufällig aus erster Hand bekannt, dass es sehr reiche Menschen in dieser Stadt gibt. Warum werden die nicht schlicht und ergreifend dafür herangezogen, dass es hier ein Krankenhaus gibt?
Also, ich sag mal so, Zwangsenteignung ist jetzt auch nicht unbedingt sexy und auch bringt einen jetzt nicht dazu, Delmenhorst als
richtig, als Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen.
Ja.
Gehen wir weiter zu den Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition, die gerade stattfinden. Wie stehst denn du so dazu?
Zur GroKo? Mhm. Naja, wenn man als Parteichef ein Gewinde unterm Kopf hat und den Kopf in alle Richtungen drehen kann, dann macht das durchaus eine ganz gute Idee sein. Ansonsten ist das eine absolute Katastrophe, dass man sich jetzt so gedreht hat. Und ich habe letztens einen ganz guten Spruch gesehen, wo es auch um die Große Koalition ging. Da hieß es dann, wenn die Große Koalition zustande kommt, dann müssen sie sich über Energiefragen keine Gedanken mehr machen, denn sie müssen nur eine Turbine an Willy ins Grab anschließen, denn der wird sich unendlich lange in seinem Grab umdrehen.
Zweifelsohne. Wir haben ja die Sendung, nach der Martin Schulz überraschenderweise nicht Kanzler geworden ist, nicht zu Ende geführt. Und wir waren ja damals schon nicht so richtig dolle beglückt von der Entwicklung, die der Schulz-Zug so über die Zeit genommen hat. Aber hättest du gedacht, dass es so schlimm wird alles? Also ich bin im Moment echt froh, nicht Martin Schulz zu sein, weil mir das so peinlich wäre, ich zu sein.
Ja. Ja, also mir fehlen tatsächlich die Worte, was da an charakterlichen Fehltritten passiert ist. So wenig Rückgrat zu haben, um zu seiner Entscheidung zu stehen, finde ich bedenklich für jemanden, der eins der höchsten Ämter Deutschlands
angestrebt hat.
Ja, genau.
Und ganz im Ernst und glücklicherweise nicht bekommen hat.
Ja.
Also inzwischen bin ich so weit zu sagen, dann soll es doch lieber die Angie machen. Das ist jetzt wirklich nicht meine favorisierte Option, aber ich habe lieber die Angie als den Martin.
Ja. Ja, also damit hat die SPD jetzt eigentlich gänzlich ihr Gesicht verloren.
Vor allem frage ich mich auch wirklich, wofür es denn die SPD jetzt eigentlich noch braucht.
Gar nicht. Einfach gar nicht.
Du kannst halt einfach nicht so klare Aussagen machen, an denen auch nichts vorbeigeht. Also das bei Steuergesetzgebung, bei irgendwelchen Details selbstverständlich. Klar, da verspricht man mal was und das funktioniert am Ende nicht. Aber bei Dingen, die sich an Ja- und Nein-Fragen abbilden lassen, wie zum Beispiel, machen wir eine GroKo oder nicht? Oder auch, will ich in einem Kabinett unter Merkel irgendwas werden oder nicht? Da verliert man so dramatisch an Glaubwürdigkeit, sofern das denn überhaupt noch irgendwie möglich ist und auf einer Skala darstellbar.
Mhm.
Ah!
Es ist wirklich eine Katastrophe, wie sich die SPD jetzt in den letzten 9 Monaten heruntergewirtschaftet hat.
Vor allem am Anfang des letzten Jahres, im Februar, also vor genau einem Jahr, dachten wir ja noch alle,
der Schulzzug, der fährt mit hoher Energie ins Kanzleramt.
Ja, da ist ja einigen Leuten So Leute aus der Wirtschaft haben das in Talkshows kolportiert. Echt der Arsch aufs Grundeis gegangen. Jetzt kommt der mit seiner Gerechtigkeit, alter Verwalter.
Ja.
Also, die haben das als ernsthafte, oder alle, viele haben das als ernsthafte Variante gesehen, dass sich jetzt wirklich noch mal was im Lande tut und der Schulz-Zug im Kanzleramt ankommt.
Ja.
Also, da ist ja jetzt nicht viel draus geworden. Wir könnten jetzt noch ein bisschen länger die SPD zerreden, aber ich glaube,
man dreht sich auch irgendwann im Kreis.
Man dreht sich im Kreis. Es gibt bestimmt auch richtig geile YouTube-Zuschnitte von Reden, die Martin Schulz vor einem Jahr gehalten hat, vor einem halben Jahr und jetzt. Ist bestimmt sehr, sehr kurzweilig. Ich würde aber gerne über den allgemeinen Zustand dieses Systems kurz sprechen wollen. Weil wir haben ja jetzt einfach mal ein halbes Jahr inzwischen fast keine Regierung und das macht sich einfach gar nicht bemerkbar. Was prinzipiell für das Funktionieren dieses Systems im Klein-Klein spricht und was Gutes ist, was aber andererseits auch relativ große Schatten, finde ich, auf die Zukunft schmeißt. Denn was man sich ja mal klar machen muss, das ist ja nicht irgendeine große Koalition, die jetzt möglicherweise noch stattfindet und eine Regierung macht, sondern das ist die letzte Koalition, die noch möglich ist. Es ist die letzte Koalition, die wir vielleicht jemals haben werden. Mhm. Weil was sind denn, wenn wir jetzt mal annehmen, die machen das jetzt und dann gibt es irgendwann nochmal Wahlen, was sind denn dann jetzt noch realistische Optionen für irgendwelche Mehrheiten?
Ja.
Für irgendwelche Mehrheiten jenseits einer sehr, 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 sehr großen Koalition, ja, die da alle außer AfD ist.
Ja. Ja, das ist mittlerweile doch sehr fragmentiert.
Wir erleben den Zerfall, würde ich sagen.
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen.
Und hast du gesehen, ich habe mir nicht die Nase zugehalten? Danke, danke. Ist schon okay.
Bemerkenswert, dass wenn ich vor meinem Mikrofon klatsche, das offensichtlich lauter ist, als wenn ich sehr laut spreche. Und das dann auf dem Hallmikrofon drauf ist. Ja. Gar nicht schlecht.
Wahnsinn.
Wo waren wir? Die Fragmentierung? Ja,
die Fragmentierung der Parteilandschaft Deutschlands.
Mhm. Also, wir erleben gerade die Zangengeburt der letzten Koalition.
Ja. Und der Kopf ist aber auch schon ein bisschen platt gedrückt.
Ja. Naja, auf jeden Fall bekommen wir jetzt ja offensichtlich die letzte Koalition. Und das, was so im Moment die Gespräche dazu versprechen, macht auf mich nicht den Eindruck, als würde das in eine besonders gute Richtung gehen.
Zumindest nicht, als würde es in eine sonderlich produktive Richtung gehen.
Hast du den Eindruck, den ich habe, dass dieses, ich nenne das mal dieses Endstadium der Politik, wie wir sie aus der so Berliner Republik kannten, dass das alles so seine Ordnung hat und dass es da die SPD und die CDU gibt und so ein paar kleine Parteien, die dann irgendwie Steigbügelhalter machen, dass das an sein Ende kommt, sich irgendwie deckt mit einem allgemeinen Umbruch, den wir gerade erleben, aber vielleicht nicht an sowas Konkretem festmachen können. Ich finde, es tut sich allgemein gesellschaftlich gerade extrem viel. Hm. Wir erleben jetzt gerade, dass es keine super dolle Idee gewesen ist, 20 Jahre Afrika auszubeuten und nicht zu entwickeln.
Hm.
Die kommen jetzt halt alle hierher.
Ja.
Und alle werden darüber wahnsinnig. Wir erleben, dass Europa völlig überraschenderweise trotz der Einführung einer gemeinsamen Währung nicht einfach instant zusammengewachsen ist, wenn der Rumäne einen Mindestlohn von 1,20 Euro hat, während man in England 12 Euro verdient.
Mhm.
Und wir sind wieder an so einem technologischen Umbruch, was wir schon des Öfteren thematisiert haben. Heute gerade wieder wurde irgendeine Studie in den Medien breitgetreten, dass in Deutschland in den nächsten 10 Jahren 3,8 Millionen Jobs wegfallen. Erfreulicherweise trifft es vielfach irgendwelche Banker. Denn dort wird prophezeit, dass von den 1.900 Banken, die wir im Moment noch haben, vermutlich so ungefähr 150 übrig bleiben werden. So, und die Antwort, die aus den Koalitionsgesprächen darauf hervorgeht, ist halt irgendwie Stille. Als Mensch der noch ein paar Jährchen vor sich hat in diesem Land.
Ja.
Wünsche ich mir nichts dringender, als dass diese Koalition nicht zustande kommt, dass die SPD in ihrem Basisentscheid das einfach in Klump kloppen. Weil mir auch scheißegal ist, was danach passiert. Es ist mir komplett egal, ob es danach eine Minderheitsregierung, Neuwahlen oder sonst was gibt oder ob meinetwegen danach die Linke die absolute Mehrheit hat. Es ist mir wirklich egal, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alles andere besser ist als das, was jetzt rauskommt. Entschuldige mal, wir senken die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,3%. Das ist jetzt irgendwie die Antwort auf das, was ich gerade skizziert habe. Oder das Geilste an dem ganzen Ding ist ja der Rentenplan. Also die Rentenbeiträge, das Rentenniveau soll bis 2025 auf 48% stabilisiert werden. 2025, das ist in 7 Jahren. Das bedeutet, dass für jeden unter 60, das eine komplette Nullaussage ist. Niemand hat da was davon, der unter 60 ist. Niemand. Die können das auch einfach nichts machen. Und das im Angesicht dieser Entwicklung. Also diese große Koalition ist wirklich meiner Meinung nach das Schlimmste, was man an Signalen nach innen, nach außen und an mich senden kann, wirklich.
Ja, es ist kein Geschenk. Andersrum frage ich mich natürlich, was passiert denn jetzt? Die SPD lehnt eine große Koalition ab im Entscheid. Es findet keine große Koalition statt. Ergo, es finden Neuwahlen statt. So.
Ne, die Option einer Minderheitsregierung liegt auf dem Tisch. Nichts spricht dagegen.
Ist die Frage.
Nein, das ist nicht die Frage. Nichts außer Angela Merkel sagt, sie möchte das nicht, spricht dagegen.
Ja, eben. Eben. Und das ist ja durchaus etwas, was dagegen spricht.
Realistischerweise selbstverständlich, aber nicht unbedingt in Bezug auf das, was das Grundgesetz sagt. Es
besteht
durchaus die Möglichkeit, dass der Martin sich als Kanzlerkandidat dann nochmal dahin stellt, um eine Minderheitsregierung anzuführen.
Ja, klar. Aber,
das kann keiner wollen, aber die Möglichkeit besteht.
Ja, natürlich.
Und dann steht die CDU halt an der Wand und ist in Zugzwang.
Ja, als Gedankenexperiment funktioniert das natürlich ganz hervorragend. Praktisch wird das natürlich nicht so funktionieren, wie es hätte schön sein können, sag ich mal. Aber zurück zu den Neuwahlen, die ich gerade ansprechen wollte. Angenommen, es finden Neuwahlen statt. Mhm. Meinst du, dass sich das Ergebnis großartig verändern würde, außer dass die SPD jetzt wahrscheinlich unter die 5%-Hürde fällt?
Naja, das bedeutet ja schon mal einiges.
Ja, irgendjemand.
Dann müssen sie ja nach 15% verteilt werden.
Ja. Aber da frage ich mich halt, wo gehen die wohl hin? Die FDP hat ihre Glaubwürdigkeit auch irgendwo verloren.
Was heißt die Glaubwürdigkeit hier? Die hat ihre Daseinsberechtigung irgendwie verloren.
Ja.
Ich sehe das nicht ganz so kritisch wie die meisten anderen, die dann sagen, dass dann die AfD bei 25% landet. Ich denke, die sind einigermaßen auf ihrem Zenit angekommen.
Ja.
Die können jetzt nicht mehr auf der Einwanderungswelle reiten, so langsam. Und ich habe die Hoffnung, dass einige von diesen Stimmen dann tatsächlich vielleicht zu den Grünen gehen. Die haben sich ja auch gerade eine ganz schnieke neue Spitze gewählt. Ich finde Robert Habeck wirklich einen guten Mann.
Ja.
Der ist so ziemlich der beste Rhetoriker, den die seit Joschka Fischer hatten. Und spricht dabei aber wie ein ganz normaler Mensch, redet mit Menschen, die Podcasts machen. Und macht jetzt wirklich nicht den Eindruck, als wäre er auf den Kopf gefallen.
Ja.
Also ich habe da Hoffnung.
Ich glaube auch nicht, dass die AfD groß vom Stimmschwund der SPD profitieren würde. Ich glaube eher, dass dann die CDU-CSU Stimmen bekommt, dass die dann wieder ein ordentliches Wahlergebnis bekommt. Ja gut, und die Grünen macht Sinn. Ist logisch. Ich finde aber nicht, dass die Grünen jetzt medial momentan groß stattfinden. Was eigentlich schade ist, weil
das wäre dann ja nochmal 2 Wochen Wahlkampf.
Ja, das stimmt. Aber du hast recht, die Grünen sind momentan so sexy wie seit Jahren eigentlich nicht mehr. Mhm. Auch im Anbetracht der aktuellen Situation, finde ich, waren sie schon lange nicht attraktiver. Mhm. Von daher bin ich gespannt, was sich da ergeben könnte. Ich bin aber, wie gesagt, guter Dinge, dass die SPD das durchwinken wird, die GroKo. Sodass wir da wieder
sind. Sodass wir einfach weitere 4 Jahre verschwenden auf dem Weg dahin, ein Land so zu gestalten, wie es die Herausforderungen, die ich da nur angerissen habe, irgendwie erfordern würden.
Ja. Ja, genau so ist es.
So, und wo ich eigentlich hin möchte, wo ich die ganze Zeit nämlich hin möchte und was ich vielleicht dann gleich auch noch irgendwie ein bisschen zusammenführen kann, ist nämlich der Umstand, dass wie immer meiner Meinung nach die Medien an der ganzen Scheiße schuld sind.
Aha.
Denn ich habe ja jetzt über Weihnachten und auch fast den halben Januar durch einfach nichts mehr medial wahrgenommen, was so passiert ist. Ich habe ganz wenig Nachrichten gelesen, ich habe kein bisschen Fernsehen geschaut. Ich habe mich nicht meinem Guilty Pleasure freitags nach der Arbeit, mir irgendeine dieser politischen Talkshows rauszusuchen und das anzuschauen, angeguckt und mich hingegeben. Und habe das jetzt wieder getan, habe mir spaßeshalber eine Ausgabe Maischberger angeschaut und habe festgestellt, dass die einfach alle rausgeworfen gehören. Jeder, der politische Berichterstattung im weitesten Sinne macht, der eine politische Talkshow macht, der Nachrichten macht und das auf diese Art und Weise macht, wie das im Moment passiert, gehört einfach rausgeworfen. Einfach weg. Mir ist auch egal, wer da kommt. Jemand, der es in Anbetracht der Situation, wie wir sie haben, quasi Endstadium Demokratie, um es mal wirklich ein bisschen unzulässig zu dramatisieren.
Ja.
Jeder, der in diesem Stadium das zulässt, dass irgendein Politiker einfach diesen Bullshit, den Politiker vor Kameras auf irgendwelche Fragen antworten, in die Kamera sagen darf, der gehört halt raus. Der ist an dieser Position falsch. Du kannst nicht als Sandra Maischberger in einem Studio sitzen, deine Gäste irgendwas fragen und sie dann einfach ihre Talking Points, unabhängig davon, wie die Frage war, vor sich hin blubbern lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie 0,01% der Wähler davon zu irgendwas hinreißen lassen. Hm. Das kannst du halt einfach nicht mehr machen, meiner Meinung nach.
Ja.
Und ich möchte das noch viel weiter zuspitzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede vernünftige politische Entscheidung, die wir in Bezug auf die Herausforderungen, die so in den nächsten Jahren anstehen, treffen müssen, sich anhand einer ganz einfachen Frage, und zwar anhand einer Frage abbilden lässt. Und die, ich möchte, dass jeder Journalist ihre politischen Gegenüber fragt. Und sie lautet, wem willst du es wegnehmen? Meiner Meinung nach ist das die einzig relevante Frage, die du die nächsten 10 Jahre stellen musst. Wem wollen sie es denn wegnehmen? Das ist die Frage nach dem Krankenhaus, was wir hier irgendwie am Laufen halten müssen. Ja, sollen das Eltern mit kleinen Kindern bezahlen? Wollen wir es aus dem Sozialbudget oder machen wir einen Lastenausgleich? Das ist die Frage dazu, wie wir die Gesellschaft irgendwie jetzt vernünftig gestalten sollen, wenn 3,8 Millionen Jobs durch Digitalisierung wegfallen. Ja, wem willst du es denn wegnehmen? Sollen die jetzt halt auf Hartz IV und sanktioniert werden, landen oder finden wir da irgendwie einen Weg über eine Vermögenssteuer? Finden wir da irgendwie einen Weg über eine Erbschaftssteuer? Wem willst du es denn wegnehmen? Sascha Lobo hat in der letzten Woche einen sehr viel beachteten Text geschrieben, einen absolut epischen Rant darüber, dass Volker Kauder von der CDU jetzt auf den Digitalisierungszug aufspringt.
Besser spät als nie, ne?
Besser spät als nie, genau. Und Sascha Lobo nimmt daran auseinander, wie gerade Volker Kauder und seine Ressorts quasi jeden sinnvollen Ansatz in Sachen Digitalisierung irgendwie in den letzten 20 Jahren zurückgedrängt haben, zugunsten der Telekom-Aktionäre. Das ist die Frage, wem willst du es wegnehmen? Willst du es den Telekom-Aktionären wegnehmen? Wäre vielleicht mal eine Idee. Wem willst du es wegnehmen? Willst du es vielleicht der Autoindustrie wegnehmen? Wäre vielleicht mal eine Idee. Dann müssen die nicht mehr unsere Städte vergiften und wir bekommen vielleicht angemessen schnell irgendwie ein Mobilitätskonzept für die Zukunft. Hm. Wenn du es denen nicht wegnimmst, dann bekommen wir das auch nicht.
Ja.
Das ist, also ich war sehr wütend, als ich politische Talkshows geschaut habe, über das Niveau, was da stattfindet. Ich war sehr wütend, als ich im Aufwachen-Podcast über Nachrichten, die irgendwelche alten Leute im Fernsehen sehen, gehört habe, weil meiner Meinung nach die einzig relevante Frage, die nach Umverteilung ist. Und ich finde auch, man darf sie nicht so stellen, wer soll denn was kriegen? Wir machen bedingungsloses Grundeinkommen und alle bekommen was. Nee, wer soll es bezahlen? Darauf läuft es am Ende hinaus. Mhm. Punkt.
Das hast du wirklich schön gesagt. Und die Frage ist eigentlich genau die richtige. Also ich kann da wirklich nichts hinzufügen. Das hast du sehr schön und sehr wütend gesagt.
Dankeschön. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich schon ein bisschen betrunkener bin und etwas mehr schreie. Aber ich glaube, dafür ist das Mikrofon auch nicht gut genug ausgesteuert, als dass das gut gewesen wäre.
Ja, aber das ist tatsächlich die Frage, ne? Geld ist das Einzige, was an allen Ecken und Enden fehlt.
Nee, Geld ist das, was im Überfluss da ist. Wir hatten doch vor einer Woche diese Oxfam-Studie, dass 45 Deutsche so viel besitzen wie die untere Hälfte der Deutschen.
Ja, nein, Geld, es ist, ich würde sagen, Geld ist noch das größere Problem als Personal. Ich glaube, Geld ist schwieriger zu besorgen an einigen Stellen als Personal mittelfristig auszubilden. Und da finde ich, ist es jetzt spannend, mal das Gedankenexperiment, wie du schon sagtest, durchzuspielen. Wer soll es denn bezahlen? Mhm. Denn irgendwo muss jemandem was weggenommen werden, damit an anderer Stelle jemand was haben kann. Und da sieht man halt irgendwie die Integrität der Parteien, wo sie Sachen wegnehmen. Und das ist eigentlich auch die Frage, nach der man meiner Meinung nach auch die Wahl seiner Partei durchaus abhängig machen kann. Wem nehmen sie es denn weg? Bin ich damit einverstanden, dass Eltern mit Kindern in unserem Fall ein Krankenhaus bezahlen? Finde ich das gut? Möchte ich das unterstützen? Oder sollen doch eher die Unternehmen das bezahlen? Und das ist eigentlich eine der ganz großen Fragen, finde ich. Das klingt immer so, als wäre das eine Entscheidung, die einen persönlich, sag ich mal, nicht so sehr betrifft. Wem soll es wegnehmen? Das klingt immer so, wem? Es ist immer irgendjemand anders. Mhm. Aber wem? Das kann man ja durchaus auch selber sein. Mhm. Und das wird man in irgendeinem Fall, wird man es vermutlich auch sein. Sei es an der einen oder an der anderen Stelle.
Ja, um das mal echt krass runterzubrechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn mein Vater, der Telekom-Aktien hat, weniger Dividende bekommen hätte in den letzten Jahren, ich schnelleres Internet hätte. Und er vermutlich auch.
Ja, wohl wahr. Bist du...
Also ich bin zumindest an dieser Front leer gelabert.
Das wollte ich sagen. Bist du jetzt wieder ausgeglichen? Ist die Wut entwichen?
Die Wut ist entwichen, ja. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben und dass ich auch schon zwei Bier getrunken habe, weil ansonsten hätte ich mich vielleicht noch etwas mehr verzettelt, als ich das getan habe. Aber das blubberte irgendwie so ein bisschen in mir hoch, inspiriert durch den Umstand, dass Marcel Fratscher, der Chef des DIW, gerade im Aufwachen-Podcast war und sich im Aufwachen-Podcast-Forum dann darüber aufgeregt wurde, dass dieser Typ nicht über Umverteilung gesprochen hätte. Und ich dann festgestellt habe, dass das alles so eine krasse Blase, in der man sich da befindet. Die sind alle irgendwie ein bisschen links und ein bisschen progressiv und haben eine Ahnung davon, wohin das irgendwie gehen sollte. Und die stellen halt die stellen 1000 Fragen, aber eigentlich ist das, was ich da gesagt habe, meiner Einschätzung nach, die Frage, die man stellen muss. Und das ist auch eine Frage, auf die man das sehr gut runterbrechen kann.
Mhm, ja.
Die gesamte Linke, über die deren Zustand wir ja seit der Wahl von Donald Trump irgendwie uns im Unklaren sind, warum er denn so schrecklich ist, wie er ist, sollte sich darauf kaprizieren, den gesamten Medien beizubringen, nur noch diese Frage zu stellen.
Ja, wohl wahr.
Hast du denn noch irgendwas Großes an Themen? Also würde es sich lohnen, unsere Sendungs-Inception noch fortzuführen und uns noch ein alkoholisches Erfrischungsgetränk zu holen?
Also ich muss sagen, ich bin leer.
Okay.
Inhaltlich und auch mein Magen ist genauso leer.
Ach, du möchtest dir eine Pizza bestellen?
Durchaus. Ah. Durchaus.
Wir haben auch noch Garnelen.
Pizza, ich Ich bin jetzt so, ich bin heiß auf Pizza.
Okay,
Ich habe Pizzahunger.
Willst du unseren Gästen erzählen, möchtest du unseren Zuhörern, allen fünf, von denen wir wissen, erzählen, was wir gleich Geiles machen werden?
Ich denke, das dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht tun.
Genau, denn nur als kleiner Hint, wir werden ein Video drehen und am Ende wird es Nicolas Cage gewesen sein.
Ja.
Es wird richtig doll. Also, bleibt uns gewogen, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare. Wie ihr am Anfang gehört habt, freuen wir uns echt wie kleine Kinder darüber, wenn wir Feedback bekommen. Also das kann auch schlechtes Feedback sein. Schreibt einfach rein, dass wir blöde Wichser sind und ich irgendwie eine linke Zecke und keine Ahnung, was mit Lars nicht stimmt.
Wir
Verschiedenes.
Ja, Sprachfehler. Wir sind
Mikrofone schlecht eingestellt.
Ja.
Das wollen wir alles wissen. Hauptsache, ihr seid da. Eben. Wir sind für euch da in diesem Sinne. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Macht's gut.
Bis bald. Tschüss. Unfall mit Personenschaden.
Im Zug wohlgemerkt.
Im Zug.
Mhm.
Und dann musste der ganze Zug evakuiert werden. Und da kam so in den letzten 30 Minuten des Konzerts irgendwie an, obwohl er, glaube ich, mit Abstand der Erste sein sollte.
Richtig. Also da stand insgesamt unter keinem besonders guten Stern. Aber, um das vorwegzunehmen, war auch das ein fantastischer Abend.
Ja, ohne Frage. Tolles Konzert gewesen. Mhm. Geile Setlist.
Aber wollen wir vielleicht, wir werden jetzt, glaube ich, beide Konzerte einfach in dieser Sendung abhandeln, damit wir zumindest so ein bisschen das erfüllen, was wir angekündigt haben. Wollen wir daher mit The Hirsch Effekt anfangen?
Ja, können wir noch machen, klar.
Genau, da sind wir vor ungefähr 3 Wochen, 4 Wochen gewesen.
Hm?
So lange haben wir aber schon nicht mehr gesendet. Schon.
3 Wochen.
Also mindestens so lange haben wir schon nicht mehr gesendet.
Ja.
Es tut uns leid. Vorverständnis. Stell dir vor, wir säßen jetzt vor der Location, deren Namen ich nicht mehr weiß, die Kulturetage, richtig?
Durchaus möglich.
Wir säßen jetzt vor der Location und würden aufnehmen und darüber sprechen, wie so unser Vorverständnis zu dieser Band ist. Lars.
Mein Verhältnis und Vorverständnis zu der Band ist ja wesentlich weniger umfangreich als deins.
Mhm.
Ich habe die noch nie live gesehen und habe auch jetzt nur die Platten irgendwie so 3-4 Mal gehört. Ist auf jeden Fall eine derbe, progressive Band mit irgendwie abgefuckten Taktgeficke und coolen Typen einfach in der Band, fand ich. Von daher habe ich auch schon irgendwie eine besondere Performance auf der Bühne erwartet.
Mhm.
Spoiler, bin auch nicht enttäuscht worden. aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ erwartungslos rangegangen, weil was ich gar nicht wusste, war, was bei so einem Konzert überhaupt zu erwarten war. Also ich war tatsächlich noch nie auf so einem progressiven Konzert. Ich wusste nicht, was erwartet mich da für Publikum? Also was für Leute gehen zu so einer Band?
Mhm.
Und wie ist so die Stimmung auf so einem Konzert? Also bangt man da, moscht man da, steht man da mit der Hände in den Taschen und
ist einfach nur impressed,
guckt das Ganze irgendwie demütig an oder was passiert da? Also das ist so mein Vorverständnis. Du bist da, denke ich mal, ein bisschen erfahrener, was das Publikum dieser Band angeht. Von daher schießt du doch mal los. Was war so dein Vorverständnis?
Mhm. Vielleicht für unser Publikum mal, The Hirsch Effect sind ein Trio aus Hannover, die halt ja progressive, ich würde mal sagen, so im Kern im Metal verhaftete Musik macht.
Mhm.
Aber ansonsten wild durch alle Genregrenzen hinweg über die Bühne exerziert.
Ja.
Und so ziemlich alles auf ihren Instrumenten spielt, was mit diesen Instrumenten machbar und auch vielleicht nicht machbar ist. Ich habe die auch noch nicht so lange auf dem Tacho. Ich habe die, glaube ich, vor 2,5, vielleicht 3 Jahren kennengelernt durch besagten Freund, der ein bisschen spät bei den Queens angekommen ist. Der hat mir die öfter mal ans Herz gelegt und ich habe dann in die zweite Platte, die da Holon Agnosie heißt, reingehört und war damals schon schwerst beeindruckt, habe aber auch sehr lange gebraucht, um da reinzukommen, weil es halt wirklich höllisch vertrackte, nicht nebenbei hörbare Musik ist.
Nee, also da muss man sich wirklich reinarbeiten.
Mhm. Also ich fand es von Anfang an irgendwie geil, aber dann es hat lange gedauert, bis ich die Songs so gut kannte, dass es mir nicht einfach nur anstrengend zu hören erschien, sondern ich das auch mit Genuss hören konnte, weil ich jetzt wusste, jetzt kommt der geile Break. Mhm. Jetzt kommt dieser Part und so weiter.
Ja.
Und ich habe die in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Mal sogar gesehen. Also es war das 3. oder 4. Konzert dieser Band, das ich gesehen habe. Mhm. Es war jedes Mal super. Von daher bin ich mit einer relativ hohen Erwartung da reingegangen und wurde auch nicht wirklich enttäuscht. Nur muss ich sagen, dass dieser Effekt, den diese ganze Performance der Band hat,
ja,
der die ja so sehr nicht nur auf dem technisch hohen Niveau spielen, sondern das dann auch noch mit einer Bleeding Edge Technologie in Sachen Abhöre und Lichtshow und sowas auf die Bühne stellen.
Ja.
Und dabei wild auf der Bühne rumhüpfen, springen, was auch immer.
Klettern.
Genau. Sich halt durchaus abnutzt.
Tatsächlich?
Ja. Also für dich war es jetzt ja wahrscheinlich noch mal ein Stück stärker in your face, zu sehen, dass sie nicht nur diesen abgefahrenen Scheiß spielen, sondern sich dabei halt auch noch wie wild über die Bühne bewegen und nicht irgendwie in sich gekehrt, schwer konzentriert, auch einfach nur auf ihren Gitarren und Schlagzeugen rumhacken, ne?
Ja, ja, also das ist wirklich beeindruckend. Also was die da teilweise spielen und also schon alleine dabei atmen zu können, ist denke ich schon eine Herausforderung. Und dann irgendwie noch auf Verstärkertürme zu klettern und da wieder runter zu klettern, ohne sich beide Beine zu brechen und vermutlich noch einen Arm. Es ist schon wirklich die ganz große Kunst der Bühnenperformance. Also Hut ab am Hirsch-Effekt. Derbe performt. Ja, Messlatte hochgelegt, würde ich sagen, für alle anderen Proggy-Bands.
Und was ich auch zumindest die ersten Male, jetzt war ich ja darauf vorbereitet, immer sehr, sehr beeindruckend fand, war halt der Umstand, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie ja mit In-Ear-Monitoring arbeiten, völlig auf Einzähler verzichten. Für unsere Hörer, die jetzt nicht so richtig deep in der Musikszene drin sind, in aller Regel muss ja meistens der Schlagzeuger irgendwas vorzählen, damit alle den Song mit dem einigermaßen gleichen Tempo anfangen können. Außer man ist halt Lars Ulrich, dann ist auch egal.
Ja, aber das haben wir ja schon in seiner epischen Breite besprochen.
Also in aller Regel beginnt ja so ein Song mit irgendjemandem, der anfängt. Und entweder oder irgendeinem Instrument, das halt vorgibt, wie schnell das Ganze zu sein hat. Und darauf verzichten die ja komplett, weil sie halt einfach die Einzähler fürs Publikum unhörbar auf ihren Ohren haben. Ja. Wodurch diese wahnwitzig schnellen Einsätze und Taktgeficke halt einfach komplett aus der Kalten kommen. Mhm. Das fand ich die ersten Mal immer wahnwitzig beeindruckend.
Mhm. Ich hab sie tatsächlich noch nie live gesehen und gerade das, was du schon gesagt hast, das ist so, das erwischt einen wirklich eiskalt. Also was da auch so von 0 auf 100 passiert. Also die Band hat teilweise, sag mal, gar kein Intro, was sich irgendwie so steigert. Die fangen dann mega auf die Fresse an und dann kommt so nach 2 Minuten irgendwie nochmal so ein ruhigerer Teil. So, ich so, oh, puh, das war jetzt auch mal kurz nötig. Also das war teilweise so dermaßen auf die Fresse, was da passiert ist, dass man wirklich sich auch mal über so eine kleine Pause mal freut. So, oh, das geht ja auch irgendwie ruhig und das ist auch irgendwie harmonisch und schön, oder zack, jetzt wieder voll auf die Fresse, man wird megamäßig angeschrien, es wird megamäßig auf der Bühne abperformt. Das ist schon beeindruckend gewesen und auch so wie die Band auch ihr Set irgendwie aufgebaut hat, fand ich auch irgendwie ganz cool, so irgendwie the very best of, jetzt nicht irgendwie nur Neues, nicht nur Altes, auch Mittleres gespielt, also das war alles schon durchdacht und das hat man auch gemerkt, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie geben sie sich, was machen sie so und wie sprechen sie das Publikum an, wenn sie es denn ansprechen und so. Also das schien mir alles recht durchdacht gewesen zu sein und das hat dann auch Spaß gemacht, dabei zuzugucken, wie das auch gelingt. Das war wirklich schön und spannend, weil man sich auch immer gefragt hat, was passiert jetzt und was machen sie jetzt und welcher Song kommt jetzt und welche technische Finesse wird einem jetzt noch eröffnet, so während des Songs irgendwie die Gitarre umstimmen oder sowas. Das ist ja total abgefahren, was man ja normalerweise jetzt nicht so sieht und auch so performancemäßig nicht sieht und auch nicht vor allem in so einem kleinen Kreis irgendwie sieht, weil die Kulturetage ist eine kleine, ich schätze zu sagen, wie viele Leute passen da rein, 250 vielleicht,
hätte ich jetzt auch
geschätzt, wenn man irgendwie anfängt zu stapeln. Und ich würde mal sagen, es waren so Leute, waren da vielleicht 200 vielleicht?
Also es waren 150. Nicht brechend voll.
Nee, also es war noch gut Luft in alle Richtungen. Das hat mich hat es mich denn gewundert? Nee, es hat mich eigentlich nicht gewundert, weil es eigentlich keine massenkompatible Musik ist und die auch relativ ausgiebig touren, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass sie jetzt nur 6 Konzerte auf ihrer Tour gespielt haben und das war's. Also die haben so relativ flächendeckend irgendwie Deutschland bespielt.
Deutschland so ein bisschen drumherum, genau.
Dass da eigentlich für jeden, der irgendwie The Hirsch-Effekt mag, im Umkreis von 50 Kilometern, denke ich mal, irgendwie was dabei gewesen ist. Von daher hat es mich eigentlich nicht gewundert, dass es nicht super voll war. War trotzdem mega gut. Stimmung war auch echt irgendwie ganz, ganz cool. Da in der Mitte wurde schon ordentlich mit dem Kopf gewackelt und irgendwie die Hände aus den Hosentaschen genommen. Daher mega gut gewesen. Echt.
Ja, ich kann dir absolut zustimmen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, was mir aufgefallen ist, dass die Kulturetage insgesamt von der Beleuchtung etwas eine hellere Location ist. Also es war nie komplett dunkel. Wie ich es jetzt zum Beispiel, wo ich sie zum ersten oder zweiten Mal gesehen habe, im Musikzentrum, wo ihr auch schon mal gespielt hattet, hatte. Wo insgesamt die Licht schon ein bisschen größer war, sodass das Konzert da eigentlich so ein epileptischer Anfall in 120 Minuten gewesen ist.
Ja.
Das war jetzt da auch nicht so stark. Von daher war das für mich insgesamt nicht ganz so beeindruckend wie die ersten Male, wo ich sie gesehen habe, aber auf jeden Fall super geiles Konzert. Das Publikum war sehr angenehm, fand ich. Man konnte halt, wie du auch schon gesagt hast, vorne reingehen, ein bisschen abspasten. Man konnte aber genauso gut hinten stehen und dann haben die Leute das auch akzeptiert, dass du da einfach nur stehen und gucken willst. Völlig entspannt alles. Sehr,
ja,
sehr schön.
Total angenehm gewesen. Ja. Also Kulturetage auch eigentlich, finde ich, eine empfehlenswerte Location.
Ja, definitiv. So, wenn sie denn so heißt.
Ja.
Und ich mir das nicht vorhin einfach ausgedacht habe. Die Möglichkeit besteht, dann tut es uns leid.
War das nicht, hieß das nicht auch irgendwie Lager? War das nicht irgendwas mit Lager?
Alles ist möglich.
Gut. Weil die Kulturetage ist nämlich in Oldenburg, wo wir gerade drüber sprechen.
Und wir sind in Bremen gewesen.
Ja. Es wird sich alles klären.
Die Vorbereitung lässt hier zu wünschen übrig. Wir geben das ja gerne zu. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass wir 60 bis 190 Stunden im Monat arbeiten im Moment.
60 Stunden im Monat arbeiten.
Das ist ein bisschen wenig, oder?
Ja, das wäre schön.
Darauf arbeiten wir auf jeden Fall hin.
Ja.
Aber, um das abzuschließen, The Hirsch-Effekt, wem würdest du es empfehlen? Würdest du jetzt wirklich nur Hardcore-Proggern empfehlen oder auch einfach mal hingehen? Die sind ja jetzt auch nun wirklich nicht teuer, wenn man allgemein offen für Neues ist.
Na, allgemein offen für Neues reicht da nicht. Also man muss allgemein sehr offen für alles sein. Also sehr offen. Dann kann man das durchaus machen.
Und man darf keine Angst haben, von Musikern angeschrien zu werden. Ergo schon zumindest einen kleinen, mit dem Fuß mal in den Bereich Metal reingetastet haben.
Ja, also wenn man nichts mit Metal zu tun hat und ansonsten offen für alles ist, sollte man da nicht hingehen. das kann einem nicht gefallen. Eigentlich kann es einem auch nicht gefallen, wenn man sonst auch mit so progressiver Musik nichts am Hut hat, weil dann verstehst du es, glaube ich, einfach nicht. Also das ist wirklich eine Musik, da muss man sich reinarbeiten und das muss man im Idealfall auch schon mehrfach gehört haben, einfach um es zu verstehen, also wie diese Musik funktioniert, weil die bewegt sich so weit abseits der Musiknorm, sag ich mal, dass das für das trainierte Ohr, für das radiotrainierte Ohr, doch schon sehr, sehr anstrengend ist. Weil es irgendwie mit allen Konventionen und allen Strukturen bricht, die man so kennt, dass man da unvorbereitet eigentlich nur enttäuscht werden kann.
Meinst du?
Ja, also ich kann mir niemanden vorstellen, der das nicht kennt und sonst auch mit Metal wenig zu tun hat,
okay,
der da hingeht und sagt, boah, das war voll geil. Ich habe nichts verstanden. Der Mann hat mich wüst angeschrien und es hat überall geblitzt. Super Erlebnis gewesen.
hättest du das nicht noch nachgeschoben mit war ja klar.
Das war der Tee, der sich soeben über Flo's Schreibtisch, Hose und Fußboden ergossen hat.
Ja, aber nur ganz wenig eigentlich. Da war ja jetzt nicht mehr so richtig viel drin.
Das stimmt. Den Rest kann man praktisch noch vom Tisch abtrinken.
Ja, ich hole ein Tuch und du
führst... Ich rauche.
Und du rauchst. Okay, gut. Perfekt.
Bis gleich, ihr Süßen.
Ja. Da sind wir wieder. Alle Malheure, die ich angerichtet habe, sind beseitigt. Durst nach Zigaretten, wollte ich gerade sagen, aber das drückt man anders aus, oder?
Meine Schmacht.
Deine Schmacht nach Zigaretten wurde ebenfalls beseitigt und wir machen weiter mit unserer zweiten Konzerterfahrung, oder?
Oh ja.
Denn wir waren bei einer Band, die uns quasi beide durch unsere Jugend begleitet hat.
Oh yes.
Nämlich?
Queens of the Stone Age.
Fuck yeah. Oh yeah. Die haben wir in der Sporthalle in Hamburg gesehen.
Ja.
Und auch das war ein super Konzert. Aber fangen wir wie immer mit dem Vorverständnis an.
Ja. Vorverständnis Queens of the Stone Age.
Oh, das geht weit.
Das geht sehr weit. Wann habe ich wohl das erste Mal Queens of the Stone Age gehört? Das muss irgendwie so wahrscheinlich Ende der 90er gewesen sein, dass du mir die gezeigt hast.
Mm. So viel länger gibt's die ja, glaube ich, auch noch gar nicht, ne?
Nee.
Das definierende Album, die Songs for the Deaf, ist
2001?
Ist aus dem Jahr 2001, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und dann gibt's davor noch die Rated R aus dem Jahr 2000 und wann auch immer das erste Album erschienen ist, 98 oder 99.
Mm. Ja. Ja, also ich kann mich zumindest noch dran erinnern, dass ich Queens of the Stone Age gehört habe und Songs for the Deaf noch nicht draußen war.
Mm.
Daran kann ich mich noch erinnern. Und ich sag mal, als ich die das erste Mal dann gehört haben muss ich irgendwie so 8 gewesen sein.
wir haben ja schon mehrfach über diese etwas merkwürdige Beziehung, die wir zu diesem Zeitpunkt gehabt haben, müssen ja. gesprochen.
Und gerade da, wenn man, also da ist man ja wirklich noch ein Kind gewesen, war es halt irgendwie so groovige, geile Mucke. Einfach irgendwie so mega Drive irgendwie gehabt, so ein bisschen was so zum Arschwackeln auch irgendwo. Das war immer schon so sexy Rockmusik, fand ich irgendwie. Die Queens waren immer irgendwie sexy auf eine Art und Weise. Ich fand, die waren
auf eine Art und Weise mit Schnurrbart.
Ja, genau.
Ich glaube, das trifft es ziemlich gut, oder?
Mm, ja. Ja, und das hat sich auch, sag ich mal, so durch meine musikalische Lebenszeit gezogen. Also die Queens haben mich nie verlassen. Mm. Ich habe sie eigentlich permanent immer gehört. Ich glaube, wirklich die letzten 17 Jahre sind keine 2 Wochen vergangen, an denen ich nicht irgendwas von den Queens gehört habe. Sodass ich megamäßig aufgepumpt war, die jetzt zu sehen. Angeblich, sagte mir mein Freund, haben wir sie schon einmal zusammen auf dem Hurricane Festival gesehen, wo ich absolut keine Erinnerung dran habe.
Das wird mir auch nachgesagt, dass ich sie schon mal live gesehen hätte. Und ich bestreite das ebenso vehement wie du.
Ja.
Also auch für mich war es möglicherweise das erste Mal.
Ja. Aber wir wurden nicht enttäuscht. Das kann man schon mal sagen. Wie ist denn dein Vorverständnis zu den Queens?
Ähnlich, nur dass ich nicht 8 war, sondern entsprechend vermutlich 16. ich glaube, ich habe auch nicht mit dem ersten Album der Queens of the Stone Age begonnen, sondern mit dem zweiten und habe sie über den Feel Good Hit of the Summer kennengelernt. Der ist auch vom zweiten Album, oder?
Ja.
Der nämlich irgendwann in dem Jahr des Erscheinens, also vermutlich im Jahr 2000, bei den Songs des Jahres as voted bei laut.de dabei gewesen ist.
Mhm.
Da habe ich den dann einfach rein zufällig gehört und fand das einfach ein megamäßig abgefahrenes Ding.
Mhm.
Einfach mal 2,5 Minuten lang Drogen aufzuzählen und das einen Song zu nennen.
Ja, das war damals schon ziemlich.
Das ist auch auf irgendeine Art und Weise progressiv.
Ja.
Genau die gegenteilige Art von Progressivität, die The Hirsch-Effekt hat, mit der sich ja der Grad an Prog an der Anzahl der Noten pro Komma im Takt misst. Und bei dem Feel Good Hit of the Summer ist es ja wirklich, das kannst du ja mit 2 Akkorden spielen.
Ja.
Mit 2 Akkorden und einem Solo, was so klingt, als hätte wäre ein Vierjähriger über eine Gitarre gelaufen.
Mhm.
Und das hat mich damals megamäßig weggeflasht und dann habe ich mir das Album dazu angehört und dann kam aber quasi auch schon ja das Ding, nämlich die Songs for the Deaf.
Ja.
Aus dem Jahr 2001. Und das Album hat für mich damals wirklich irgendwie alles abgefackelt.
Mm.
Das finde ich auch immer noch eines der wirklich besten, ich will gar nicht Stoner-Rock-Alben sagen, weil die bewegen sich so im Genre des Stoner-Rock, sagt man ihnen nach, aber das ist einfach eines der geilsten, fettesten Rock-Alben der 2000er Jahre.
Ja.
Da geht für mich wenig drüber, da ist kein überflüssiger Song drauf und fast alles davon kann man immer noch mit Genuss hören.
Ja.
Ist davon immer noch weggeballert. Und wenn man das heute jemandem zeigen würde, der sich irgendwie ein bisschen für Rockmusik interessiert und an dem das Ding vorbeigegangen ist, ich denke, das könnte man heute noch genauso gut feiern. Also definitiv für mich ein Album für die Ewigkeit.
Ja, total. Also auch vom Konzept her, das ganze Album ist ja auch so von Radio in Interludes gebrochen. Und die Songs werden irgendwie wieder irgendwie ganz witzig dann eingeleitet und das funktioniert alles super hervorragend. Und wirklich jeder Song auf dem Album ist total hörenswert.
Mhm.
Also man kann das Album praktisch auf Shuffle stellen und man freut sich bei jedem Song. Und das habe ich eigentlich bei praktisch keinem anderen Album.
Mhm.
Dass ich wirklich jeden Song richtig geil finde.
Ja. Jeder ist auf seine Art und Weise ultra geil, einfach weil aber auch sehr viele Gastmusiker daran beteiligt sind. Also es ist auch ein sehr abwechslungsreiches Album.
Ja.
Man hört zwar eine Handschrift raus, aber könnte jetzt nicht so sagen, dieser Song ist jetzt der Sound des Albums.
Mhm.
Einfach weil auch viele verschiedene Sänger daran beteiligt sind und ansonsten viele Gastmusiker. Abwechslungsreiches, mega geiles Album. Ja, und dann kam ja relativ lange nichts bei den Queens. Dann hat es ja ein bisschen gedauert, bis Era Vulgaris kam.
Moment. Lullabies to Paralyze. Das kam irgendwie 2 Jahre später oder so.
Was war denn das? Was ist denn da noch drauf gewesen, was man hören muss?
Was war da drauf? Little Sister?
Das ist auf der Lullabies?
Hm.
Okay, gut. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Dann habe ich wirklich eine falsche Reihenfolge in Erinnerung.
Hm.
Gut. Dann gab es offensichtlich noch die Lullabies to Paralyze, die ich so mittelgut fand.
Hm.
Und dann lange nichts. Ich guck dich fragend an.
Eigentlich kam immer so alle 3-4 Jahre irgendwie ein Album raus. Also Lullabies to Paralyze war, glaube ich, irgendwie so 2004 oder 2005 und dann kam 2007 Era Vulgaris, glaube ich. Vermutlich.
Also die Vorbereitung ist auch an dieser Stelle absolut hervorragend geraten. Auf jeden Fall muss ich ja sagen, dass mich die Queens dann ja irgendwann verlassen haben. Wie hieß das Album vor dem, was jetzt erschienen ist?
My God is the Sun. Das war auf jeden Fall der Titeltrack. Das war
der Titeltrack, genau. Und den fand ich auch noch super. Und das Album an sich fand ich okay. Und dann, wir sprachen da auch in einer Sendung drüber, kam ja jetzt Villains.
Ja.
Und nachdem ich die Queens jetzt schon vielleicht so die letzten Jahre auch nicht mehr so intensiv verfolgt habe, haben sie mich leider mit Villains verlassen. Mich haben die Songs auch tatsächlich live nicht so mega überzeugt.
Mhm.
Allgemein bin ich auch über die Zwischenzeit kein großer Freund des Albums geworden. Aber das tut ihm nicht weh. Ich habe mich auf die Queens sehr, sehr gefreut.
Mhm.
Ich habe mich auf viele, viele Songs gefreut, denn die haben inzwischen ja auch ein längliches Oeuvre mit so dem ein oder anderen Song, Hitsong, den man gerne hören will. Und es war eigentlich alles dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich auch the very best of Queens of the Stone Age.
Mhm.
Viel von Songs for the Deaf gespielt, meine ich. Ja, doch einiges auf jeden Fall.
Mhm.
Lullabies to Paralyze wurde, glaube ich, gar nichts gespielt, wenn ich jetzt
Little Sister gab's und es gab auch Tangled Up and Played.
Stimmt. Ja, aber das war's dann auch schon. Mhm. Und ja, der neue Kram, sag ich mal. Das Album ist solide, finde ich. Ist jetzt aber längst kein Meisterwerk wie Songs for the Deaf. Also das kann man auch so weghören, aber auch da skippe ich dann gerne mal einen Song.
Mhm. Und performancemäßig, wie so deine Manöverkritik zu den ja inzwischen doch etwas gealterten Herren?
Performancekritik, also die Bühne war von montierten Lichtstäben durchzogen. Mit Sicherheit 20 Stück, 25 Stück, vielleicht sogar 30 Stück, die irgendwie am Boden fest waren, aber wenn sie dann gegengelaufen sind, dann haben die so witzig gewackelt. Das war irgendwie ein ganz witziges Feature, sag ich mal.
Hat insgesamt eine schöne Lichtstimmung so gemacht.
Dann hatten sie um sich herum sag ich mal, von hinten links und rechts auch so Lichtleisten gehabt, die noch teilweise so ganz abgefahrene Lichteffekte gehabt haben. Das fand ich auch mega cool. Also das hat auch echt was hergemacht. Ansonsten performance-mäßig, ja, ist das sind jetzt nicht so die übermäßigen Performance-Tiere. Zumal Josh, der Gitarrist und Sänger, irgendwie auch einen Klumpfuß gehabt hat und da ein bisschen über die Bühne gehumpelt ist. Der hat sich wohl irgendwie verletzt gehabt und war da auch performance-mäßig nicht ganz vorne mit dabei, aber trotzdem ein solider Auftritt gewesen. Performance-mäßig hat das jetzt aber keinen Oscar verdient,
sag ich mal. Also kein Vergleich zu The Hirsch Effect.
Ja. Nichtsdestotrotz war die Stimmung sehr, sehr gut, fand ich.
Stimmung war Bombe, auf jeden Fall.
Ja, also man hat richtig gesehen, die Leute, alle, die da waren, hatten megamäßig Bock. Also das war schon geil.
Das Publikum war im Vergleich zu The Hirsch Effect, jetzt wo ich drüber nachdenke, relativ homogen. Insbesondere was so die Altersstruktur betrifft. Also bei The Hirsch Effect würde ich sagen, war irgendwie von 16 bis 50 alles dabei.
Aber wobei ich auch fand, dass bei den Queens auch viele Ältere dabei waren.
Dann habe ich die einfach nur nicht so wahrgenommen. Das ist durchaus möglich. Aber mir kam das so vor, als wäre unser Alter da schon überproportional stark vertreten gewesen. Also Leute, ja, die halt tatsächlich so ungefähr in meiner Kohorte halt einfach mit den Queens groß geworden sind.
Ja, also das mag schon sein, dass das durchaus die Mehrheit gebildet hat, aber es war durchaus durch die Gesellschaft alles dabei. Man sagt, es waren sogar Frauen da.
Ach, Blödsinn. Ich glaube, es saß sogar eine in unserer Nähe.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also mega gutes Konzert. Sporthalle klang auch erstaunlich gut, muss ich sagen.
Ich hatte auch richtig Angst, dass das extrem scheiße klingt in der Sporthalle.
Ja.
Weil schon die Musik, die während der Umbauphase da gelaufen ist, irgendwie nicht besonders dolle geklungen hat. Und die Location jetzt rein vom optischen Eindruck her auch jetzt nicht das Gefühl vermittelt hat, als würde da megamäßig guter Sound rauskommen können.
Ist halt eine Sporthalle,
ne? Ist halt eine Sporthalle. Aber war ganz positiv beeindruckt davon.
Ja, also das haben sie wirklich.
Gut, es war halt viel Bassdrum, viel Bass, viel Gesang und wenig Gitarre. Wie das dann halt in solchen Locations ist, aber das war völlig in Ordnung. Es war jetzt absolut kein Totalausfall.
Ja, immerhin das, ne? Ja, von daher würde ich sagen, Queens of the Stone Age kann man eigentlich jedem empfehlen. Also
findste?
Ja, also zumindest jedem, der irgendwie zumindest ein bisschen was mit Rock am Hut hat, kann man sagen, Queens of the Stone Age müssten dem eigentlich gefallen. Also da ist ja so viel Varianz, sag ich mal, drinne und so viel Drive und Groove, sag ich mal, dass das auch den eher Pop-Rock-lastigen Menschen durchaus doch gefallen könnte. Weil es ist immer, finde ich, so ein bisschen was, hat immer so einen gewissen Schunkelfaktor irgendwie, dass man sich gerne bewegen will und sowas. Aber das ist jetzt nicht megamäßig anspruchsvoll, das ist einfach schön nach vorne, cooler Sound, coole Typen und vor allem auch, ich finde, Josh hat auch einfach eine richtig coole Stimme. Also das ist so, finde ich, die Stimme, die wirklich den Stoner Rock definiert hat. Klingt wie aus dem alten 50er-Jahre-Radio, die Stimme, finde ich.
Stimmt.
Ja.
Der könnte eigentlich auch gut Elvis singen.
Ja, ja.
So rein, nicht von der Stimmfarbe her, sondern einfach von der Attitude her.
Ja, ja.
Und das finde ich auch, Attitude, auch die Ansagen, die er gemacht hat, die haben es echt gerettet, weil auf der Performance-Ebene, hast du schon gesagt, ist da nicht so viel passiert. Das waren halt 5 Männer auf einer Bühne, die da standen.
Ja.
Und wäre da jetzt nicht diese Lichtshow gewesen, wäre da rein von der Optik nicht viel zu holen gewesen, also außer halt Schnurrbärten.
Ja, wobei auch nicht davon viele auf der Bühne vertreten waren. Einer, zwei Schnurrbärte von 5 Leuten.
Nö. Hat mir insgesamt auch gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich habe mehr oder weniger erwartet. Ich habe, glaube ich, das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, komplett aus den Socken gefegt zu werden und danach noch mal hektisch nach Hause zu fahren, um mir möglichst schnell noch mal die gesamte Diskografie durchhören zu können. Aber es hat mir gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Hab ganz wunderbare 2 Stunden erlebt. Alle Songs gehört, die ich eigentlich so hören wollte, bis auf 2, 3 Ausnahmen. Und daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Würde ich empfehlen, würde ich auf jeden Fall auch wieder hingehen.
Ja, doch.
Wenn sie denn mal wiederkommen.
Was ja nicht allzu oft passiert, ne? Nee,
leider nicht. Leider nicht.
Und dann, um irgendwie ein bisschen grob im Thema zu bleiben, dann haben wir auf unserer Rückfahrt durch Hamburg gesehen, dass der gute Morrissey demnächst mal wieder irgendwo in unserer Nähe sein wird.
Ja.
Und ich sehe dich schon mitleidig das Gesicht verziehen. Das ist jetzt wirklich schwierig. Soll man da noch hingehen oder nicht?
Ganz ehrlich.
Willst du es mal ausführen?
Ja.
Was das Problem darstellt?
Ja. Morrissey, ehemaliger Sänger der Smiths, mittlerweile gestandener Musiker mit poetischen Texten, hat sich eigentlich über die Jahre auch einen ganz guten Namen gemacht, hat immer mal wieder so leicht verwirrte Dinge von sich gegeben, auch schon in den 90ern. Ich habe mich da mal so ein bisschen zurückgelesen. Also der war schon immer ein bisschen wirr oder verwirrt. Jetzt hat er aber mittlerweile, sag ich mal, den Vogel abgeschossen und gibt eigentlich nur noch wirres Zeug von sich irgendwie und ist, glaube ich, geistig nicht mehr so ganz auf der Höhe. Habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es auch nur irgendwie ein Move, den er ziehen will und irgendwie, um irgendwie kontrovers zu sein, aber irgendwie gibt er mittlerweile nur noch Dinge von sich, wo man nur noch die Hand vors Gesicht schlagen möchte und eigentlich gar nicht mehr lesen möchte, was er von sich gibt, weil es sein Gesamtwerk durchaus
abwertet.
Stark abwertet. Wirklich, Morrissey hat unglaublich gute Texte geschrieben. Man hat den Eindruck gehabt, er sei ein wirklich kluger Mann und jetzt passiert das und es wertet den Gesamtkünstler Morrissey so ab, dass man wirklich wenig Lust hat, eigentlich noch irgendwie zum Konzert zu gehen. Obwohl ich ihn, oder anders gesagt, ich schätze seine Musik sehr und höre das wirklich sehr gerne und möchte ihn eigentlich auch noch irgendwie live sehen, aber irgendwie möchte ich ihn auch nicht mehr live sehen. Weil ich Angst habe, dass er dann noch mehr dumme Dinge sagt und ich vielleicht auf die Bühne gehen muss und ihm aufs Maul hauen muss. Ich weiß nicht, was da mit einem passiert.
Ich bin der Meinung, dass das Problem gar nicht ist, dass er verwirrte oder dumme Dinge sagen würde. Ich meine, verwirrt ist Ozzy Osbourne auch und da würde ich trotzdem noch hingehen. Das Problem ist, dass die Aussagen, die er so in letzter Zeit gemacht hat, eigentlich nur den Schluss zulassen, dass er ein dummes Arschloch ist.
Ja.
Du kannst halt nicht den Brexit preisen und Harvey Weinstein verteidigen und ein cooler Typ sein. Ja, da ist irgendwo eine Trennlinie zwischen.
Verwirrt war jetzt auch, sag ich mal, die nette Beschreibung, die man so als noch Morrissey-Fan irgendwie so versucht, das so ein bisschen diplomatisch ranzugehen. Aber ja, eigentlich macht er momentan den Eindruck eines riesigen Arschlochs. Und er hat Berlin als Vergewaltigungshauptstadt.
Wegen der Flüchtlinge.
Ja, und weil es keine Grenze mehr gibt. Mhm. What?
Ja, Berlin braucht wieder eine Mauer, dann ist es auch nicht mehr Vergewaltigungshauptstadt Nummer 1. Ja, wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe dir ja gesagt, du sollst das alles nicht lesen, weil ich ja die Hoffnung hatte, dass wir da irgendwann noch hingehen können.
Wir gehen aber da irgendwann noch zusammen hin.
Meinst du?
Unter Schmerzen.
Ich glaube, der macht es überhaupt nicht mehr so lange. Mhm. Der macht jetzt auch, gerade in den letzten Videos, die er so veröffentlicht hat, also entweder ist das alles Kunst oder der Eindruck trügt nicht und der macht's nicht mehr lange.
Der Morrissey soll ja irgendwie krank sein, auch schon länger. Der soll irgendwie Krebs haben oder so. Mhm. Aber das ja jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren. Von daher, wenn er denn Krebs hat oder ihn immer noch hat, dann vielleicht ist er etwas im Kopf oder so. Wer weiß das schon? Mhm. Also jetzt ehrlich, also vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht, was da so vorgeht.
Vielleicht haben wir ja
auf jeden Fall wäre das die bestmögliche Erklärung dafür, dass dieser Mann sehr, sehr krank ist.
Ja.
Bitte verzeiht es ihm.
Vielleicht haben wir große Morrissey-Fans unter unseren beiden Zuhörern. Und einer von den beiden kann uns darüber aufklären, was zur Hölle da jetzt gerade nicht stimmt. Wir würden nämlich wirklich gerne noch mal Morrissey sehen und euch vielleicht auch davon berichten. Aber unter den gegebenen Umständen erscheint uns das nur schwer möglich.
Also das Beste, was passieren könnte, ist, dass irgendjemand Morrissey einen Maulkorb verpasst. Ja. Das wäre allen Beteiligten zuträglich. Auch besonders Morrissey.
Ich stelle mir gerade vor, was wohl passieren würde, wenn Morrissey Twitter entdeckt.
Ach Gott. Bitte, Herr Gott, lass das mal passieren.
Ja, aber das war's jetzt erstmal mit unseren Konzerten, zumindest für dieses Jahr, ne? Denn Du wärst eigentlich in der letzten Woche bei Stone Sour gewesen. Nein, in dieser Woche
sogar. Ich wäre gestern bei Stone Sour gewesen. Aber auch in der Sporthalle übrigens. Mhm. Ich musste aber länger arbeiten. Dann hat sich ein Verkehrschaos auf der A1 angebahnt, sodass ich nach Hause fliegen müsste, mir schnell noch irgendwas zu essen reindrücken müsste und dann sofort meine Freundin einpacken müsste und wieder nach Hamburg fahren müsste. In der Hoffnung, noch etwas vom Konzert zu sehen. Und das hatte ich dann auch irgendwie überhaupt keinen Bock mehr zu, mich dann da so abzustressen, nur für die vage Hoffnung, noch was vom Konzert zu sehen, dass ich gesagt habe, ach komm, drauf geschissen, dann sehe ich sie halt nicht. Also ich hab Stone Sour auch schon mal gesehen, ich hätte mich auch gefreut, sie wiederzusehen. Ja, das ist jetzt aber nicht mein Herz dran zerbrochen, dass ich sie jetzt nicht mehr gesehen habe.
Aber du tatst mir schon sehr leid, als ich das auf Facebook gesehen habe, dass du noch versucht hast, die Karte loszuwerden. Da habe ich dir gleich hektisch geschrieben, was denn da nicht stimmt. Mm. Ich hatte ja vermutet, dass du im Sterben liegst oder sowas.
Nee,
ganz. Und es wieder nichts mit senden wird.
Nee, ganz so schlimm, was ich. Ich hätte mich noch gefreut, wenn ich jetzt irgendjemand noch die Karte hätte schenken können und sich noch irgendjemand gefreut hätte, aber so spontan hat es dann leider nicht mehr geklappt. Naja.
Und so ist das nächste, was wir sehen werden, zumindest sofern nicht noch irgendwas Nettes, Kleines vielleicht dazwischen kommt, irgendwie weihnachtskonzerttechnisch oder so, im Februar Stephen Wilson, den wir wiederum in Hamburg sehen werden.
Ja, der war, auf was für einen Wochentag war der eigentlich nochmal da?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, aber du hast ja noch Urlaubstage, oder?
Ich habe noch Urlaubstage, ja.
Vielleicht sollten wir die dafür schon mal vorsehen. Ein oder zwei davon, falls es sich begibt, dass Stephen Wilson doch unter der Woche für uns spielen wird.
Ja, möglich ist alles. Bock habe ich schon,
ja?
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir können das ja direkt mal vorziehen. Wie ist denn da dein Vorverständnis zu?
Mein Vorverständnis zu Stephen Wilson ist ja eigentlich, dass er quasi der Aufseher des progressiven Rocks ist.
Mhm.
Eine Instanz schon seit mittlerweile Jahrzehnten. Mein Vorverständnis. Porcupine Tree ist er ja irgendwie auch beteiligt und ist jetzt schon länger auf Solofaden unterwegs, beziehungsweise hauptsächlich, glaube ich, auch. Und hat jetzt vor kurzem, glaube ich, dieses Jahr sogar, ne, irgendwie noch ein neues Album rausgebracht, was eher mal in eine poppigere Richtung geht.
Genau.
Was mir auch eigentlich ganz gut gefallen hat, muss ich mal so sagen. Das war so ganz leichte Kost, sag ich mal. Auch da die Single Paria, glaube ich, die er mit der israelischen Gewinnerin.
Sehr gut, von, gar nicht schlecht alles.
Von deren Deutschland sucht den Superstar, Israel sucht den Superstar.
Nee, auf. The Voice of Israel.
Ja?
Die Show, die wir alle mögen.
Ja? Weil die hat doch schon irgendwie 2005 oder so gewonnen. Das ist schon super lange her. Auf jeden Fall ist das ein super toller Song. Also kann ich nur empfehlen, Paria von Stephen Wilson und wie auch immer sie heißt.
Nenneth Taleb.
Genau, irgend so einen schwierigen Namen, den man sich nicht merken kann. Super schöner Song. Es gibt da auch eine ganz tolle Akustikversion, die irgendwie hier in Deutschland eingespielt wurde beim Radio. Gibt's auch ein Video auf YouTube, also einfach mal irgendwie suchen, Paria Akustik, dann findet man das recht schnell. Das ist wirklich, wirklich toll, weil die beiden stimmmäßig auch ganz fantastisch harmonieren und das irgendwie super schön arrangiert ist und irgendwie ganz herzig ist irgendwie so der Song. Das, oder dieses Album steht natürlich im Kontrast zum restlichen Schaffenswerk von Stephen Wilson, der sonst sich eher der progressiven Musik zugeschrieben hat mit 7 oder 8 oder 10 Minuten Songs, die auch alle ein relativ episches Ausmaß immer annehmen, was total geil ist. Und von daher erwarte ich auch eine ziemlich epische Show mit Klangwelten, die man sonst so nicht hört. Und wenn man mal so die Live-Videos gesehen hat, weiß man, dass man da jetzt performancemäßig jetzt keine Akrobatik zu erwarten hat, aber durchaus 20 Mann auf der Bühne und ein Feuerwerk an Instrumenten und geilen Songs. Von daher bin ich schon relativ aufgepumpt. Die Location war ja auch, glaube ich, ein Theater, wenn ich das richtig
Pass auf, ich werde das rausfinden. Ich hole die Karten.
Ja, genau. Wenn ich jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer bin, spielt Stephen Wilson irgendwo in einem Theater. So, und diese Musik kombiniert mit einem Theater macht mich schon so ein bisschen heiß. Florian nickt, ich habe recht gehabt. Es ist nämlich das Meertheater am Großmarkt. Ganz fantastisch. Und daher kann man davon ausgehen, dass das Ganze bestuhlt ist. Mit gemütlichen Sitzen.
Wo denn man, wir sind alt.
Ja, wo man dieses Spektakel über sich ergehen lassen kann. Gerade diese Kombination Theater und Stephen Wilson, Progressive, so riesige Klangwelten, ist, glaube ich, was sehr, sehr gut funktionieren wird. Weil da sich, glaube ich, einfach mal so in den Sitz sacken lassen kann und einfach mal die Augen zumachen kann und das einfach mal irgendwie so genießen kann einfach. Weil also ich erwarte ein Konzert, was ich genießen kann. Mhm. Wo man nicht irgendwie megamäßig am Abgehen ist, sondern einfach mal so, so die Seele baumeln lassen kann und einfach mal so das auf sich einprasseln lassen kann, was da so aus den Lautsprechern fällt. Und du?
Das war jetzt schon ein epischer Schwall dafür, dass du ja eigentlich nicht so richtig der große Fan bisher bist. Oder zumindest dachte ich das, bis du eben mit deinem Wissen über Stephen Wilson und so geprahlt hast. Hast dich ja offensichtlich doch schon irgendwie ein bisschen eingehört. Ich habe ja die Karten besorgt, beziehungsweise dafür gesorgt, dass wir da überhaupt hingehen, weil ich megamäßig Bock drauf habe, weil ich mich wirklich extrem darauf freue. Ich habe Stephen Wilson, glaube ich, schon zweimal auf einem Festival gesehen. Also einmal mit seiner ehemaligen Band Porcupine Tree und einmal als Solo. Und von daher meine ich einigermaßen zu wissen, was mich erwartet, nämlich, dass es bis auf ein Müh genauso klingt wie auf Platte. Denn ich glaube, das ist Stephen Wilsons Anspruch. Der betrachtet sich da irgendwie als Musikarbeiter, das alles so akkurat wie möglich darzubieten. Ja, Stephen Wilson ist ja so ein bisschen so die, auch wenn du sagtest, schon seit Jahrzehnten, das stimmt natürlich, der macht das schon seit Jahrzehnten, aber er ist ja so ein bisschen so der Großmeister einer neuen Generation von progressiver Musik. Und zwar von so nicht dem metallischen Pfad der progressiven Musik, wie das jetzt hier bei The Hirsch Effect gewesen wäre, sondern eher so in den 70er Jahren verhaftet. Hat so ein bisschen den Staffelstart von so Leuten wie Alan Parsons oder Robert Fripp übernommen. Und macht halt Musik, die halt auch gut in den 70er Jahren funktioniert hätte. Also du hast da auch mal ein episches Flöten-Solo mit drin.
Oder Flöten-Solos, wir haben sie vermisst.
Die war absolut
wieder da.
Endlich, bei Stephen Wilson. Oder auf dem jetzigen, von dem du sagst, das wäre sehr poppigen Album, das stimmt auch, gibt es ein Mundharmonika-Solo. Und es klingt geil. Stephen Wilson ist der einzige Musiker, bei dem ich auch von Anfang an gesagt hätte, dass wenn er das will, dann ist das eine gute Idee mit einem Mundharmonika-Solo da drin.
Moment, hatte ich auch einmal einer das Supertalent mit der Mundharmonika gewonnen? War das nicht so, dieser traurige Mann mit der Mundharmonika? Ich glaube, das war so.
Das ist, wenn dann an
mir. Und der hat die Mundharmonika in Deutschland auch schon wieder groß gemacht. Vielleicht sogar vor Stephen Wilson.
Vermutlich sogar vor Stephen Wilson. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr darauf. Alles, was du gesagt hast, was die Location betrifft und den Komfort, den ich erwarte und die Möglichkeit, da gechillt zu sein und den Leuten noch nicht mal zuzugucken, vielleicht auch mal die Augen zumachen zu können und einfach so ein bisschen in musikalischen Klangwelten zu versinken, da freue ich mich sehr drauf. Das wird ganz, ganz großartig.
So, um noch mal auf die große Mundharmonika-Geschichte zurückzukommen. Ich habe
das ist jetzt nicht wirklich nachgeguckt.
Doch, ich habe es nachgeguckt. Es ist der große Michael Hirte, der nämlich 2008 das Supertalent gewonnen hat. Und sein großer Hit war übrigens Ave Maria. Das hat offensichtlich Leuten die Tränen in die Augen getrieben, wenn dieser Mann mit dem schwarzen Cabbie auf der Bühne stand und Ave Maria auf seiner Mundharmonika gespielt
hat. Also der Name sagt mir tatsächlich irgendetwas, den habe ich schon mal gehört, auch wenn ich ihn jetzt nicht intuitiv mit Ave Maria auf einer Mundharmonika in Verbindung gebracht hätte. Und auch wenn mir das Verständnis dafür fehlt, dass Leute dabei anfangen zu weinen, aber hey, jedem das seine.
Ja.
Ist mir doch egal.
Ja.
So. So. Haben wir es eigentlich, oder?
Ja, das war das große Konzert-Recap und Vorcap und Postcap und Precap und
Foreshadowing.
Ja.
Auf jeden Fall war das die Ersatzsendung für unsere zwei Konzertreisen, die wir ja lang und breit angekündigt haben und jetzt leider nicht stattgefunden haben. Es tut uns wirklich leid. Sollte sich einer von euch beiden ernsthaft darauf gefreut haben, schreibt uns eine E-Mail, dann, weiß nicht, schicken wir euch, was schicken wir denn
dann? Eine Mundharmonika.
Eine Mundharmonika zum Beispiel. Dann könnt ihr vielleicht für uns im nächsten Jahr ein Mundharmonika-Konzert geben und wir berichten darüber.
Ja.
Würden wir machen, oder?
Na, selbstverständlich.
Wären wir auf jeden Fall dabei.
Kleine Konzertreise.
Kleine Konzertreise zu den Gästen. Wohnzimmerkonzert quasi.
Mm.
Haben wir Bock drauf? Machen wir, wenn ihr dabei seid. Und wenn nicht, was machen wir denn so als nächste Sendung? Ich habe da so eine Idee. Huch, da sind wir ja schon wieder. Das ging fix. Wir haben quasi im Abspann festgestellt, dass uns ja noch der Konsumtipp der Sendung fehlt.
Der Konsumtipp der Sendung.
Und darum sind wir noch mal ganz kurz zurückgekommen, haben auch noch aus dem Gefrierfach, es ist wirklich sehr, sehr kalt, ein drittes Craftbier geholt, das ich Glas jetzt hier mit reichen werde.
Das würde ich dir dieses Mal übergeben. Du darfst dieses Mal gerne
einschenken.
Unsere Bierfee sein.
Ich darf die Bierfee sein. Okay, dann ist es an mir vorzulesen, dass wir jetzt ein Bremer Bier trinken werden, und zwar von der Freien Union Bremen. Wir hatten, glaube ich, schon mal ein Bier dieses Herstellers. Und das ist das Bio-Stadt-Bier.
Oh.
Goldgelbes, malzbetontes Export. Mildes Hopfenaroma, natürlich bio und vegan.
Sehr gut.
Stammwürze, 12,6% Plato. Der Bitterwert ist ungefähr im Mittel. Es ist bei mir etwas dunkler als da, wo Lars sitzt. Ich kann und ich sehe schlecht und habe keine Brille auf. Die Genusstemperatur ist 6 bis 8 Grad, also vermutlich 6 bis 8 Grad mehr, als dieses Bier hat. Die Zutaten sind selbstverständlich Wasser, Biogerstenmalz, Biohopfen und Hefe. Warum ist denn die Hefe nicht bio?
Unverschämtheit.
Eine absolute Unverschämtheit. So, ich nehme mir den Öffner.
Oh.
Na, das war mal gut.
Aber wirklich.
Bitte schön.
Danke sehr.
Und ich schenke einfach mal vor meinem eigenen Mikrofon ein.
Es ist hell. Es ist ein sehr helles Bier.
Es ist ja auch ein Export. Also offensichtlich können die Bier, denn meine Theorie ist ja, die alle, die kein Bier können, machen Pale Ales, weil das ist einfach nur bitter und man merkt nichts. Ich bin gespannt. Prost!
Prosit! Nehmen wir mal eine Nase.
Das riecht nach nichts. Das riecht maximal unspektakulär.
Ich wollte gerade sagen, das riecht eigentlich ganz erfreulich. Es riecht einfach wie ein Bier.
Ja. Und zwar wie ein Pilz.
Ja.
Und zwar wie ein nicht besonders intensives Pilz. Und so schmeckt es auch.
Ja. Mach jetzt auch der wahrscheinlich etwas zu niedrigen Temperatur geschuldet sein, dass da die Geschmäcker sich nicht ganz so rausartikulieren, aber geschmacklich passiert da jetzt nicht das Allermeiste. Das muss man wirklich einfach mal so sagen.
Ich werde das noch ein bisschen in meiner Hand halten, in der vagen Hoffnung, dass das Bier erst warm wird, bevor meine Hand abstirbt. Und dann werde ich vielleicht gleich nochmal einen Mund voll nehmen und gucken,
ja,
ob da denn was bei rüberkommt.
Ja, aber soll ich dir mal von meinem Konsumtipp der Woche erzählen?
Mach doch mal.
Oder der Sendung. Mein Konsumtipp ist ein Amazon Fire TV Stick in Verbindung mit einem Zattoo TV-Abo. So, frag doch mal, warum, Lars?
Moment, dazu möchte ich sagen, leider haben wir das auch, aber warum hast du das? Ach, um das Dschungelcamp zu gucken.
So, einer der Gründe. Also tatsächlich ist es ja bei uns im Haus so, wir haben ein Haus 1914 gebaut. Vermutlich sind die Kabelleitungen nur unwesentlich jünger. Inzwischen ist es so, dass die Leitungen bei uns im Haus alle sehr, sehr schwach sind und man kein HD-Fernsehen bzw. überhaupt kein Fernsehen, je nach Standort, in der ersten Etage schauen kann. Sodass wir jetzt in Konsequenz praktisch anderthalb Jahre lang kein Fernsehen mehr geschaut haben.
Wie jeder vernünftige Mensch, ja.
Ja.
Oh, das, es ist schon wieder soweit. Ich habe Vernünftige gesagt statt Vernünftige.
Und das Fernsehgucken an sich hat mir überhaupt nicht gefehlt. Meine Freundin guckt gerne mal irgendwie abends mal die Simpsons oder Galileo oder GZSZ oder irgendwas, einfach so ein bisschen Geräuschuntermalung. Und da haben wir jetzt gesehen, es gibt Zattoo. Das ist ja so ein Online-TV-Angebot. Und das ist tatsächlich, glaube ich, günstiger als Kabelfernsehen. Das Abo kostet, glaube ich, irgendwie 8 Euro oder sowas im Monat. Und da müsste, glaube ich, auch so der Standard-Kabelpreis liegen. Ohne HD-Kanäle. Und da hast du HD-Kanäle dabei. Und du hast sogar die Funktion, Dinge aufzunehmen. Was ich eigentlich super sexy finde, weil ich gucke ganz gerne irgendwie mal Big Bang Theory so weg. Und wenn dann die neue Staffel kommt, dann kann man sich das immer mal aufnehmen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und das ist wesentlich geiler als Kabel Deutschland, jetzt jeden Monat 20 Euro Inhalts zu drücken, weil du ja auch die HD-Kanäle wählst. Und von daher kann ich das jedem nur empfehlen. Der Stick kostet irgendwie 35 Euro und Zattoo 8, 9 Euro. Mhm. Kündigst du schön dein Kabelfernsehen. Alles geil. Also kann ich nur empfehlen. Lineares Fernsehen ist tot, aber Fernsehen aufnehmen ist immer noch geil.
Ja, das war wirklich der quasi einzige Daseinsgrund, den unser Kabel-Deutschland-Abonnement noch hatte, als wir es noch hatten, als wir in unserem letzten Haus gewohnt haben, das einen Kabelanschluss hatte. Mhm. Dass man Dinge halt aufnehmen kann.
Ja, ja. Lineares Fernsehen ist tot.
Ja, definitiv. Aber das haben wir schon mehrfach festgestellt. Mhm. Möchtest du von mir einen Serientipp haben oder einen Videospieltipp, den zumindest du schon kennst?
Dann möchte ich gerne einen Serientipp haben.
Ich empfehle sehr dringend und ich habe verschiedenste Serien geschaut, während ich mich nicht mit Politik befasst habe in jener wunderbaren Zeit zwischen Weihnachten und vor 2 Wochen. Mhm. Es war vieles Gutes dabei, aber ich möchte eine kleine, kurze, abgeschlossene Serie empfehlen, die garantiert nicht was für jeden ist. Sie heißt It's the End of the Fucking World.
Netflix.
Eine Netflix-Serie, genau, eine Produktion aus dem letzten Jahr. Eine britische Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. Und man kann da relativ schlecht spoilern, davon handelt, dass 2 Jugendliche weglaufen zusammen. Das ist an sich jetzt nicht besonders spannend oder interessant. Interessant wird es dadurch, dass die Serie halt extrem makaber ist, weil die beiden Protagonisten, ein Junge und ein Mädchen, ich sag mal, tendenziell jetzt auch für den Rest der Gesellschaft nicht so richtig gut geeignet gewesen wären. Mhm. Er denkt die ganze Zeit darüber nach, wann der perfekte Zeitpunkt wäre, sie zu töten. Und man bekommt in extrem kurzen Rückblenden und Blicken in die Gedanken der Protagonisten auch immer verstörende Szenen aus der Gedankenwelt und dem Leben dieser Jugendlichen. Hm? Also es ist eine sehr schnelle Serie, eine zum Teil absurde Serie und komische Jugendliche, die auch um das vorwegzunehmen, brutale Dinge tun und abgefahrenen Scheiß machen. Und es wird keine 2. Staffel geben. Jeder kann jetzt überlegen, warum das wohl so sein könnte. Mhm. Warum ist das relevant? Das ist relevant, weil wir zwischendurch und auch nur so gestreift ständig Informationen über die Welt bekommen, aus der sie da geflohen sind. Mhm. Die sind Außenseiter und beide ganz sicher auch nach allen normalen Maßstäben nicht ganz richtig. Mhm. Aber das eigentlich Kranke, vor dem sie fliehen, ist halt die Welt um sie herum. Sie haben Eltern, die ganz sicher einen ziemlich großen Anteil daran haben, dass die so geworden sind, wie sie sind und am Ende das tun, was sie tun. Man muss das nicht mit diesem gesellschaftskritischen Blick, den ich da aufgemacht habe, gucken. Man kann das auch so gucken, weil es krass und geil ist und es viel Blut zu sehen gibt. Geile Serie. It's the End of the Fucking World gucken.
Sehr gut. Ich kann auch noch die neue Staffel Pastewka empfehlen.
Oh, die haben wir auch gerade zu Ende geschaut.
Die ist wirklich solide gemacht. Also sicherlich eines der besten Dinge, die die deutsche Comedy-Landschaft seit Jahren hervorgebracht hat.
Dem würde ich zustimmen. Zumal in der Staffel endlich mal was passiert. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass Pastewka festgefahren ist, so in den letzten ein, zwei Staffeln. Es ist nicht mehr so richtig viel entwicklungsmäßig passiert, es hat sich vieles wiederholt. Pastewka war halt Pastewka und alles war schrecklich, schrecklich peinlich und cringeworthy. Aber in dieser Staffel geschehen Dinge.
Ja.
Es ergeben sich Veränderungen.
Ja, das waren unsere Konsumtipps. Ja. In diesem Sinne sage ich dieses Mal tschüss und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.